Tote Tastentelefone, rollige Teenager, ein sich selbst im Weg stehender Maestro und wir klären, warum Willy eigentlich Wonka heißt. Viel Spaß bei Kino Plus. Umpa, Lumpa, Dupeti, Du. Oh, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit Antje und mit Steven. Und ja, ich muss es einmal. Ich möchte das. Ich bin frustriert.
Achso, ich dachte, du möchtest einmal singen
jetzt. Nee. Singen, das erspare ich.
Okay.
Mir und der Menschheit. eigentlich hätten wir heute hier zu viert sitzen wollen. Ja, und ich weiß, jedes Mal kommt, oh, das macht doch die anderen Gäste schlecht. Nein, es geht nicht darum, hier die anderen Gäste schlecht zu machen, sondern es geht darum, mein Bedauern auszudrücken, dass ein Gast, der noch dabei sein sollte und den wir schon lange nicht mehr zu Gast hatten, heute nicht kommen kann, wegen der Deutschen Bahn.
Ach Quatsch, die streiken ja schon wieder.
Ja, also, es ist kurios, ne? Also, irgendwie...
Nee, kann ich ganz
Bahnstreiks und du.
Achso, stimmt, das letzte Mal wollten wir zu dritt da sein, waren wir nur zu zweit. Aber ich kann nichts für die Bahn streiken. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal an alle BahnmitarbeiterInnen in den Zügen ein großes Lob aussprechen. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür, was der Konzern an Logistikproblemen hat. Und ich finde, ihr managt das super. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle BahnmitarbeiterInnen in den Zügen, die dann mittlerweile sagen, ja, es tut uns leid, die Bahn ist schon wieder eine Dreiviertelstunde zu spät. Möchten Sie ein Bierchen trinken bei uns im Bordrestaurant oder soll es auch mal was Stärkeres sein? Ja, gut, großartig. Aber das ist absurd, ne? Ich bin jetzt ja auch die Anfang der Woche, hatte ich eine Odyssee durch Deutschland und das nach diesem Schneechaos, wo ja, sag ich mal, im öffentlichen Transport nichts funktioniert hat, jetzt noch gestreikt wird.
Ja, ich verstehe es aber. Weil das soll ja eben der Bahn oder dem Vorstand oder wem auch immer, der da irgendwo im Hintergrund sitzt, dem soll das ja wehtun. Ich meine, es tut vor allem jetzt natürlich uns eher so ein bisschen weh. Ja. Wir wollten eigentlich, oder beziehungsweise wir hatten eigentlich, und es war auch wirklich schwierig, weil der Mann halt auch wirklich echt viel unterwegs ist, wir hatten eigentlich geplant, mit Dominik Porschen hier zu sitzen, zu viert. Das wäre echt eine schöne Gelegenheit mal wieder gewesen, weil wir haben ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Er hat auch richtig Bock gehabt. Aber durch den Bahnstreik steht halt in Gefahr, dass er wieder zurück nach Hause kommt. Ja, genau. Dass er wieder nach Hause kommt. Hm. Und dementsprechend, ja, mussten wir heute drauf verzichten. Ich hoffe, vielleicht klappt's.
Liebe Grüße an Dominik. Ja, aber also nur ganz kurz mal, ne? Wir reden ja über Kino und Serie, wir reden ja nicht über Sinnhaftigkeit eines Streiks.
Naja gut, wir hatten ja selbst die Sinnhaftigkeit eines Streiks, werden wir noch am eigenen Leib, glaube ich, erfahren, aber wir haben ihn ja jetzt erstmal lange Zeit mitbekommen.
Ja, und ich glaube, die Problematik ist klar, muss man für seine Rechte kämpfen, aber die Verhältnismäßigkeit nimmt einfach gerade bizarre Dimensionen an. Ne? Also wenn 52% aller deutsche Bahnzüge in diesem Jahr zu spät waren, 52%, ne?
Also wäre ich 52 Mal im Jahr zu spät gewesen, wer weiß. Mhm. Beziehungsweise andere Arbeitnehmer. Ja. Naja, ey, wie gesagt, ich möchte hier einfach nur mal ein bisschen meinen Frust von der Seele reden, weil es ist so, jede Woche aufs Neue stellen sich so viele Hürden irgendwie in den Weg und es wäre einfach mal schön, eine Woche zu haben, in der halt einfach alles so läuft, wie man sich das wünscht. Das wäre einfach schön.
Stimmt.
Aber es ist trotzdem schön, euch beide hier zu haben, denn ich denke, wir werden auch...
Na, jetzt hast du uns aber gedisst.
Nee, es fehlt ja nur, wir sind ja nicht Ersatz, es fehlt ja einfach nur.
Nein, das war nur ein Witz, ich wollte dich da nur provozieren, hast du nicht. Nein.
Von dir lasse ich mich garantiert nicht provozieren.
Ich weiß, das ist ja das Schöne.
Ja, das Einzige, womit du mich provozierst, darüber dürfen wir heute hier nicht reden. So, aber wir können reden über das, was ihr zuletzt gesehen habt.
Ich habe viel aus 23 nachgeholt, weil ich jetzt endlich mit meiner Top-Liste anfangen wollte.
Ja, wir heute noch viel zu besprechen haben, musst du dich kurz fassen.
Genau. Und zum Beispiel war darunter Leo, der Animationsfilm bei Netflix von Adam Sandler. Ich weiß nicht, ob er auch Regie geführt hat, auf jeden Fall hat er produziert.
Und er spricht die
Im Original. Im Deutschen haben sie aber leider auch nicht seine Synchronstimme. Also was heißt leider? Die haben eine gute Synchronstimme gewählt, aber es ist nicht die typische Adam Sandler Synchronstimme. Und es geht um ein ein Paar, also ein befreundet, also nein, sie sind nicht befreundet, sie sind gemeinsam eingesperrt in einem Terrarium, eine Schildkröte und ein Leguan, ein Chamäleon, sowas in der Art. Und sie beobachten in einem Klassenraum, in dem sie stehen, das Geschehen in dieser fünften Klasse. Und jedes Wochenende muss ein Kind Leo oder die beiden Tiere mit nach Hause nehmen, aber alle wollen irgendwie nur Leo, weil Leo spricht zu Hause mit den Kindern und gibt ihnen Ratschläge. Und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
Und die Schildkröte nicht? Nein, oder weiß man nicht, dass die Schildkröte nicht spricht?
Die Schildkröte kann auch sprechen, aber irgendwie ist die immer so mürrisch und keiner hat Bock auf die. Also wollen alle Leo mit nach Hause nehmen. Und wie gesagt, er gibt ihnen Lebensratschläge und sorgt so dafür, dass das Klassenklima nach und nach besser wird. Und dann denkt man so ab einer gewissen Zeit, ah, okay, jetzt nimmt er sich auch der sehr ruppigen Vertretungslehrerin an, auch deren Leben wird er verändern. Dann könnte der Film zu Ende sein. Und dann habe ich wirklich Netflix im Ohr, wie sagen, wir brauchen nur eine Dreiviertelstunde. Und dann geht's noch weiter und dann wird dann ein Konflikt aufgemacht, der irgendwie total unnötig ist. Aber der, aber der ist ganz witzig und sympathisch. Ja. Und das Einzige, er hat Musical-Einschübe, die ich nicht verstanden habe. Aber er ist nett. Ja. Und ich habe Buddy der Weihnachtself das erste Mal geguckt.
Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, weil ich den auch noch nicht kannte. Das ist so ein Film, wo, der war vor einiger Zeit... War der ja, ist der frisch bei Paramount Plus, glaube ich, rausgekommen?
Das ist Will Ferrell.
Ja, Will Ferrell.
Ich habe ihn bei Netflix, glaube ich,
geguckt. Oder Netflix. Irgendwo war der, ist der neu im Streamingdienst gelandet?
Nee, bei Amazon Prime. Bei Amazon Prime ist er
okay, definitiv. Dann war es Amazon Prime. Ja. Und daraufhin habe ich mir den halt zum ersten Mal angeguckt, weil ich den halt auch bislang, ich kannte den nur in Auszügen.
Ja,
so
nur die Memes vom Tannenbaum.
Und habe mir den jetzt erstmals angeguckt. Und weil ich auch mitbekommen habe, dass der in Amerika ja so einen richtigen
Kultstatus hat. Ja.
Der hat einen richtigen Kultstatus. War überrascht, der ist ja von John Favreau. Mhm. So, wusste ich nicht.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Und, ja.
Ja, exakt, genau. Ja, das war auch mein Gedanke, ja.
Also kann man machen, hat seine Momente, ist hier und da auch süß. Aber, ja. Also
ich mag einfach Will Ferrell.
Ja, damals hat's noch gepasst. Mittlerweile ist es, ich weiß nicht, ich finde, man hat auch zu viel von diesem erwachsenen Kind oftmals gesehen.
Ach so, ja, ich weiß, was du meinst,
ja. Ja. Also dieses erwachsene Kind hat er ja schon echt oft gemacht, oder?
Aber fandest du es auch so unbehaglich, diese Beziehung zwischen ihm und Zooey Deschanel, dass die auch am Ende zusammenkommen und ein Kind haben? Das fand ich irgendwie sehr schwierig.
Ja, warum?
Die sind, also ich hab extra gegoogelt, zwischen denen liegen, glaube ich, 12 Jahre. Also im echten Leben. Und ich finde, im Film wird heraufbeschworen, dass da noch viel mehr Jahre zwischen liegen.
Echt?
Findest du nicht?
Also so weit habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil
ich fand das unbehaglich.
Für mich war er halt sag ich mal, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen übernatürlich, aber er hatte so einen anderen Status dadurch, dass er halt eben beim Weihnachtsmann aufgewachsen
ist. Ja, ich finde.
Und nicht in der realen Welt.
Also ich finde, das Interessante ist halt, Will Ferrell ist natürlich älter als Zooey Deschanel, aber durch sein ganzes Auftreten als vermeintlicher Wichtel kommt er ja rüber wie ein Kind. Und dann datet er Zooey Deschanel, die geistig offenbar wesentlich älter ist. Das war so ein Raum-Zeit-Kontinuum, da kam ich nicht mit klar.
Wow, aber da hast du ja in einem Weihnachtsfilm, der ja eher so, wie ihr gesagt habt, so laufen sollte extrem viel rein interpretiert. Nee, der selber ja so eine neue Tür geöffnet.
Ja, eben, der hat mir eine Tür geöffnet, da wollte ich gar nicht durch, aber.
Ich habe Zooey Deschanel erstmal gar nicht erkannt.
Du bist direkt eingezogen, du bist nicht durch, du bist eingezogen.
Ja, genau.
Also ich finde, ihre Wahl, sich die Haare irgendwann mal dunkel zu färben.
War eine gute Wahl.
War eine gute Wahl. Oder vielleicht hat sie einfach die Haare da für diesen Film blond gefärbt.
Vielleicht.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche ihre natürliche Haarfarbe ist. Aber ich finde, die dunklen Haare stehen ihr deutlich besser. Mit diesen blonden Haaren sieht sie aus wie
Hazel Brugger.
Oder Anna Faris.
Oder so. Ja!
Alter, ich kriege gerade, wow. Ich habe der Weihnachtself geguckt und dachte so, super, passt genau. So, weißt du, wenn du so Weihnachten so gar nichts mehr tun willst und dich nur noch briesen lässt, finde ich den super. Aber was da jetzt gerade dich öffnet, wow.
Ja, da musst du den halt mal außerhalb von Weihnachten gucken oder abseits von Weihnachten.
Also ich gucke relativ selten der Weihnachtself oder sowas.
An Ostern.
Ja, genau, siehst du? Aber das wäre vielleicht mal die Stunde für dich, um also neue Perspektiven auf diesen Film zu gewinnen.
Wenn ich wirklich nicht mehr weiß, was ich gucken soll, ne? Weil es so wenig zu gucken gibt, dann gucke ich nur für dich und für dich Buddy der Weihnachtself an Ostern.
Ja.
Mit dem Augen, mit denen wir ihn geguckt haben.
Okay, dann müsst ihr mir das nochmal aufschreiben, dann lese ich mir das vorher durch und das wird mein Mindset. Haare gefärbt? Sind sie dunkel und blond oder waren sie blond und sind dunkel?
Ich habe sie nicht erkannt nein, auf ihrer blonden Haare.
Nein, ist alles gut.
Was hast du denn geguckt?
Ich habe sehr viel geguckt. Ich habe die Discounter geguckt. Ich habe Monarch hier mir angeguckt, die Godzilla-Serie. Ich habe Der Killer mir angeguckt. Hier Fincher und Fassbender. Girl, You Know It's True habe ich mir angeguckt. Und ich habe Wish mir angeguckt.
Na, ja, was hast du?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war nicht drauf gefasst, dass wieder so viel gesungen wird. Was jetzt mich aber nicht geschüttet hat im Nachhinein.
100 Jahre Disney.
Ja, okay. Ja, aber das hatte ich lange nicht mehr. Ich fand den gar nicht schlecht. Ich finde die Message am Ende ist schön mit den Wünschen und sowas. Ich finde, die Animation hat für mich so einen Riesensprung schon wieder gemacht, ne? Weil es ist ja das ist ja Disney Animation, ist ja nicht Pixar, aber das ist ja dieses Matte Painting, ne? Also die Hintergründe sind ja so wie bei Schneewittchen immer noch, aber diese Farben, das war irgendwie noch, fand ich Wahnsinn. Ich finde, dass die wie mit allen Sachen leider Gottes immer so im selben Teich fischen und da wird halt nicht
klarer.
Danke dir. So, das Wort habe ich gesucht. Ich finde, die bräuchten einfach mal wieder einen neuen Ansatz. Das finde ich so ein bisschen schade. Habe ich jetzt geguckt, weil musste ich. Discounter 3 hat mir sehr viel Freude gemacht. Vor allen Dingen.
Spielt Boris Becker noch mit?
Boris Becker?
Ja, also der junge Mann, der Boris Becker in diesem RTL-Film gespielt hat, der Blonde. Spielt der noch mit?
Ja. Folge 4 ist für mich die geilste. Da machen die einen Ausflug in den Snowdome nach Bisping. Das ist mega. Hier Monarch, diese Godzilla-Serie, habe ich die erste Folge gesehen, fand es mega. Und dann ging es so runter und jetzt muss ich mich da so ein bisschen rausarbeiten wieder. Dann wird es ein bisschen, dann war es mir zu viel Zeitsprung. Da habe ich mich wie du geführt in so einem Zeitraum, Kontinuum, wo ich gedacht habe, warum jetzt schon wieder 1951? Wo seid ihr denn jetzt? Aber das verstehe ich dann auch. Killer hat mir gut gefallen. Muss ich echt sagen, fand ich ganz geil, diese ganze Zeit aus der Ich-Perspektive, dieses Schweigen, vor allem diese ganze Szene mit Tilda Swinton in diesem Restaurant, das finde ich. Ich finde Michael Fassbender auch richtig gut drin. Achso, dann habe ich hier Next Go Wins gesehen.
Oh, darf man schon wieder?
Last Go Wins?
Ja, darf man. Next Go Wins, ja.
Next Go Wins.
Und Taika Waititi, der neue.
Ja, genau. Wegen Michael Fassbender. Weil der ist so dünn.
Ja, stimmt.
Ne? Aber das, oder?
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, ob das noch vom Killer kommt. Der ist so dünn, dass ich die ganze Zeit immer dachte, so. Oder?
Der ist total ausgemergelt in Next Goal Wins. Bei der Killer habe ich es jetzt nicht im Kopf, aber bei Next Goal Wins auf jeden Fall.
Ja, bei Killer ist er ja so drahtig, ne? Da passt das so. Aber ich finde bei.
Aber wann war der denn schon mal ein bisschen muskulöser? Also ich versuche gerade mich zurückzuerinnern. Vielleicht für die X-Men-Filme.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Aber ansonsten ist der ja schon immer relativ oder richtig. Ich meine, hast du Hunger gesehen?
Aber der war doch in Shame. Da war er doch relativ.
Ja, der war nie dick, aber ich glaube, das, was Antje und ich meine, ist, das sieht
hagere,
einfach...
Hagere, das ist auch so eingefallen, ja, das die ist, Wangen der, und so.
Das ist so ganz, so fast ein Ticken zu viel. Genau, das habe ich alles geguckt. Girl, You Know It's True habe ich auch geguckt.
Darf man über Girl, You Know It's True jetzt schon reden?
Mhm.
Was sagst du?
Also, ich meine, ich habe das
also ja... Also für alle, das ist dieser neue Milli Vanilli-Film von Simon Verhoeven mit Matthias Schweighöfer. Ganz unter anderem als Frank Farian und zwei jungen, neuen, sag ich mal,
die genau, sind relativ Elan und ne? Tijan.
Darstellern, die jetzt hier Rob und Fab von Milli Vanilli verkörpern. Und ja, da war jetzt vorgestern?
Montag war Weltpremiere in München, Dienstag war in Berlin. Genau. Also, ich habe das ja voll mitgekriegt, ne, Milli Vanilli. Also, da war ich ja 16, als die rauskam, 1988. Und ich fand die schon echt, ich fand es geil, ne? Das waren natürlich so total Pop-Tunes, aber die waren so völlig neu in der ganzen Art und Weise. Ich habe den Skandal auch mitbekommen. Was ich an dem Film echt cool finde, ist, dass du nochmal eine andere Sichtweise drauf kriegst. Ne? Also ich glaube, das Problem, und das hat Simon auch gesagt, ist natürlich in der Recherche dieses Films, hast du mit ganz vielen Zeitzeugen zu tun, die natürlich alle aus der Subjektive erzählen, ne? Also und Frank Farian und ne, wie sie alle heißen.
Ich hab nichts falsch gemacht.
Ja, genau. Und ich
hab Musik gemacht.
Ne, und ich finde das echt, ich finde es ist schon eine unfassbare Geschichte. Vor allen Dingen, wenn du sie in die heutige Zeit reinsetzt. Ne? Also, man muss ja sagen, die sind damals darüber gestolpert, weil sie nicht selber gesungen haben. Weil sie was gefaked haben. Und wenn du dir mal anguckst, was heutzutage passiert, dann ist es schwierig zu sagen, das, was die damals gemacht haben, ist so eine Katastrophe. Sie hätten jederzeit abschrecken können und ich kann auch verstehen, der Zorn der Fans und natürlich der ganzen Industrie, aber die sind so fallen gelassen worden, wie eine heiße Kartoffel und zum Sündenbock gemacht haben. Das hat ein von den beiden.
Ja, wobei ich mich aber auch frage, warum die Industrie oder wer da irgendwie, sag ich mal, schon, also die Leute, die es eigentlich besser wissen können, das ist so das, was ich mich halt auch gefragt habe. Wir kommen ja jetzt nicht unbedingt von irgendjemand Unbekannten, wir kommen ja von Frank Farian, der vorher mit Boney M. schon eine Playback-Band hatte. Ja, also der Mann, der Tänzer, der hat ja selbst nie gesungen. Dieses Keith Crazy Like a Fool ist von Farian selbst gesungen worden, so, ja, und oder gesprochen worden und was weiß ich so. Also man wusste ja eigentlich schon, was der Mann produziert, wie der Mann produziert und jetzt sind wir mal ehrlich, Studiosänger gibt es immer noch heutzutage. Ja?
Ja, ja, klar.
Die singen halt für andere Leute Sachen ein, beziehungsweise unterstützen andere Leute in ihrem Gesang oder bessern den Gesang von irgendjemandem auf. So. Das gab es schon immer und das gibt es heutzutage immer noch so. Diesen ganz großen Skandal, ich glaube, das war eigentlich nur das Problem mit diesem Grammy.
Ja, nee, ich glaube, dass da, also man kann da jetzt noch tiefer reingehen, ne? Ich glaube, dass der Rob und der Fab sich auch viele Feinde durch ihre Art und Weise des Lebens gemacht haben. Ne? Also die sind das Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn jemand zu schnell zu erfolgreich
wird. Und zu viel Geld kriegt.
Und zu sehr das Maul aufreißt.
Ja. Ne? Und zu sehr, ja, ich meine, das ist ja Rob Pilatus, der ja nicht mehr lebt, der hat ja gesagt, als sie die Grammy-Nominierung bekommen haben, dass sie mehr für die Musik geleistet haben als Elvis und die Beatles. Ne? Und da reden wir von einer Band, die gerade mal für das zweite Album Grammy gekriegt hat dann. Aber das ist schon echt ganz spannend. Aber genau wie du es gesagt hast, ich glaube, das ist ja auch das, was dieser Film aufwirft. Und ich finde, das hat Simon echt super gut umgesetzt und auch wirklich toll in Szene gesetzt. Und ich finde den Cast auch echt, echt klasse. Und ich finde, Matthias macht das zum Beispiel auch gut als Frank Farian, der sich für größer hält als alles, was es auf dieser Welt gibt. Ne?
Ich muss echt sagen, ne? Matthias Schweighöfer oder Schweinsteiger, wie Herr Gottschalk sagen würde, war wirklich, der war mein Highlight, ey, ja, in diesem absolut. Film. Ich hab so.
Ach, du hast ihn auch gesehen?
Ja, ja,
ich hab ihn auch gesehen.
Ja, ja.
Ach so, okay. Weil dann, also ich dachte, ich erzähle euch jetzt gerade, was ihr
nicht. Nee, wir haben.
Aber ihr seht das genauso.
Ja, ja. Mhm. Also ich muss sagen, ich mag den Film. Ich finde den unterhaltsam. So, ich guck den gerne weg. Matthias Schweighöfer ist ein echter Gewinn für diesen Film, weil wie er halt Frank Farian dargestellt hat, fand ich lustig.
Aber was soll ich in den Bergen? Wir brauchen Platten!
Ja, genau.
Platten!
Ja, das, ey, wirklich.
Sag mal, was seid ihr für ein Mann?
Echt super. Oder auch zusammen mit Michael Mertens, ja, dem Produzenten.
Ja, ja, ja.
Fantastisch.
Ja, ja.
Ey, also wir sind Nummer eins. Was heißt wir feiern? Wir feiern. Meine Putzfrau, die Hühner meines Nachbarn haben mehr Anteil am Erfolg dieser Platte als du. Das ist egal.
Ja, also ich wirklich, hat echt Spaß gemacht. Ich fand's aber halt dann doch ein bisschen zu sehr gute Laune für ein Schicksal von zwei Menschen, die dieses Schicksal nicht unbedingt verdient hatten. So.
Nee, ja. Also ich kann verstehen, was du sagst. Aber ich finde, das, was du ja mitnimmst aus diesem Film, ist, dass du dich fragst, wie konnte es so weit kommen und wie konnten die beiden dann so unter die Räder geraten.
Ja, gut.
Also es gibt so viele Anhaltspunkte, ne? Also
auch jeder hat seinen Anteil dazu beigetragen. Ja, ja, aber irgendwie habe ich am Ende des Gefühls gehabt, so keiner ist wirklich schuld.
Und ja, und das ist ja viel schlimmer, ehrlich gesagt.
Das war eigentlich auch erst, was ich rausgezogen habe, dass man leider niemandem konkret die Schuld zuweisen konnte, weil alle so ein bisschen Schuld haben. Und das ist ja, finde ich, viel frustrierender, als wenn man sagen kann, so, die waren's.
Ja, ja, das ist so ein Schneeball, der mal den Berg runtergerollt worden ist und irgendwann ja halt zur Lawine ausgeartet
aber
ist.
Aber ich meine, du musst dir mal überlegen, ich finde es echt geil, dass die den Film gemacht haben, ne? Also Quirin und Max, weil das Kathleen Kennedy war dran, Brad Ratner war dran, die mussten den Musikkatalog kriegen. Frank Farian hat sich da mit 1000 Studios drüber unterhalten. Und es ist ja ganz geil. Es ist ja eine, also haben die ja auch gesagt, es ist eine Geschichte, die in München beginnt und in Hollywood sozusagen endet. Das hast du ja auch nicht so. Also die Dimension dieser Geschichte, was die alles mit sich bringt, das ist schon Wahnsinn, ne?
Und dann noch diese geilen Bilder aus dem P1.
Bin ich nie reingekommen damals.
Ich stand auch einmal davor. Und nein. Und dann war ich einmal drin und hab das mit diesem Vorhang mitgekriegt, dass sie diesen Raum teilen und dann irgendwann geht der Vorhang auf, sodass VIPs und normales Fußvolk quasi zusammen feiern können. Und da habe ich gedacht, einmal und nie wieder.
Ich war mal mit den, habe ich gerade mal erzählt, ne, mit den Weasley Zwilling und Neville Longbottom war ich im P1.
Echt?
Ja. Das war echt ganz geil.
Das ist eine Kombination.
Ja, völlig absurd. Nee, hab ich,
war's zauberhaft?
Nee, es war richtig lustig, weil wir waren in Nürnberg auf der Nürnberger Spielwarenmesse. Und da habe ich für Warner Harry Potter Merchandise, haben wir drüber gesprochen und sozusagen präsentieren. Da waren die alle dabei und die hatten in einem Hotel in München gewohnt. Und ich kam nicht mehr nach Hause wegen Schneefall oder sowas. Dann haben die mich mitgenommen und dann wollten die noch steigen und sind wir ins P1 gegangen. Das war richtig lustig. Geile Leute, okay. Geile Jungs.
Ja, nicht schlecht.
Okay, genau, aber das habe ich geguckt. Was hast du denn geguckt?
War nicht der Weihnachtself.
Nee, das ist schon ein bisschen länger her, aber eine der Filme, die ich zuletzt gesehen habe, über die ich noch nicht gesprochen habe, oder über die ich sprechen kann. Also ich habe zum einen für einen Podcast, habe ich mir mal einen wirklich etwas alten Film angeguckt, den ich schon lange auf der Watchlist hatte und den ich aber auch nur schwierig empfehlen kann. Er heißt Harakiri.
Oh.
Stammt aus dem Jahre 1962, ein Schwarz-Weiß-Film von einem ganz berühmten japanischen Regisseur namens Kobayashi, der hier zeigt, wie ein Samurai zu einem renommierten Haus geht. Er selbst ist Ronin, also er ist herrenlos, weil sein Herr ist irgendwie mit dem Shogunat in Konflikt geraten und wurde daraufhin abgesetzt und jetzt streichen die ganzen Schwertkämpfer durchs Land, weil sie halt arbeitslos sind, so gesehen. Also sie haben keinen Herren mehr. Deswegen sind sie Ronin. Und diese Ronin haben jetzt irgendwie die Tendenz dazu entwickelt, zu den bestehenden Häusern zu gehen und darum zu bitten, den rituellen Selbstmord, Seppuku oder halt Harakiri, wie es im Volksmund eher heißt. Also Harakiri ist eigentlich die etwas slanghaftere Aussprache oder der slanghaftere Begriff dieses rituellen Selbstmords. Und er sagt halt, oder beziehungsweise diese Ronin gehen halt zu den Häusern hin, sagen, sie möchten gerne im Hof oder irgendwie auf deren Gelände halt den Selbstmord begehen und brauchen dafür halt einen Sekundanten. Das ist halt das Ding, weswegen sie halt auch mit immer dahin gehen. Also während sie sich die Gedärme oder den Bauch aufschlitzen, irgendwann muss einer den Kopf abhacken, aha, weil sonst ist es zu schmerzhaft. Und dieser Samurai Hanshiro, der geht halt zu dem Haus Iji und möchte halt auch diesen Selbstmord vollführen. Und daraufhin erzählt ihm der Obervorstand von dem Haus, erzählt ihm eine Geschichte über einen anderen Samurai namens Motome, der das auch versucht hat. Aber bei dem haben sie halt irgendwie rausgefunden, dass der das nur gemacht hat, um entweder mit ein paar Münzen abgespeist zu werden oder halt mit einer Anstellung davon zu kommen. Also er hat halt die Hoffnung, also manche haben halt auch die Hoffnung, dass sie halt von dem Haus dann angestellt werden. Und ja, und mehr möchte ich eigentlich nicht verraten, weil es ist schon, ey, es ist ein geiler Film. Es ist wirklich ein geiler Film. Aber ey, er ist sperrig, er ist streng, er ist stoisch, er ist schwarz-weiß, er ist sehr langsam, so richtig schön symmetrisch und alles. Und es ist kein Gute-Laune-Film oder sowas, ja. Also der braucht auch seine Zeit. Aber es geht halt hier darum zu zeigen, wie viel wert die Ehre ist, wenn man halt nur in seinen eigenen Grenzen denkt, beziehungsweise nur in seinem eigenen Vorteil.
Mhm.
Und wie die Geschichte erzählt wird, mit verschiedenen Rückblenden, aber auch so kammerspielartig und so weiter. Und wirklich von der Komposition, von der Inszenierung ist dieser Film Formvollendung. Also die Bilder, die Kamerafahrten, wie Leute irgendwo ins Bild reinkommen, die Kamera sich kurz verschiebt, andere Leute hinzukommen lässt und wieder auf den ersten zurückgeht und so weiter. Das ist so auf den Punkt, es ist so präzise, es ist einfach fast schon perfekt. Und das hat mir an diesem Film sehr, sehr gut gefallen. Ich kann ihn nicht bedenkenlos empfehlen, weil darauf muss man sich einlassen. Da geht's um Männer, die sich halt den Bauch aufschlitzen wollen, im Namen der Ehre. Ja, und andere Männer im Namen der Ehre entlarven wollen, so. Also, ich weiß nicht, ob das heutzutage irgendwie ein Publikum finden könnte, dass das wirklich.
Und von wann ist der?
1962. Ja. Aber um es ein bisschen. Ich kann es auch ein bisschen leichtfüßiger machen. Ich habe mir mal wieder Face Off angeguckt.
Der lief auch letztens im Fernsehen.
Ja, ich habe den bei Sky habe ich den irgendwie entdeckt. Da lief er irgendwie und dann habe ich geguckt, wo er, und dann war er auch bei Sky, glaube ich, on demand verfügbar. Und dann habe ich mir angeguckt und ich muss sagen, ich mag den Film.
Ich auch.
Diese klein Prämisse, ich sag's jetzt mal wieder, ich hab Kleingeld, dass Nicolas Cage zu John Travolta wird und John Travolta zu Nicolas Cage. Ja, sie ist vollkommener Quatsch. Ich will's auch niemals irgendwie schöner reden.
Aber das darf man ja auch nicht.
Aber, also, allein was die Physis angeht, ne, so, ne, warum packst du dem einen nochmal die Speckpölsterchen drauf, wenn du sie eigentlich auch weglassen könntest und so weiter und so fort. Oder der Haaransatz, dass der Haaransatz zurückgemacht wird und so. Aber, drauf geschissen. Die Szene, wenn sie bei diesem Dietrich, wenn Nicolas Cage versucht, also, wenn John Travolta im Körper von Nicolas Cage versucht, bei seinem Waffenlieferanten da mit der Glatze unterzukommen und dann kommt John Travolta, also beziehungsweise Nicolas Cage in der Haut von John Travolta mit dem Einsatzteam des FBI an und was ich, und dann ballern sie sich da irgendwie diese Bude zu Klump und dann gibt's diese geile Szene in diesem Eingangsbereich, wo diese Spiegel da stehen und wo sie so rumrennen und am Ende ist es halt so, dass Nicolas Cage und John Travolta auf der jeweils anderen Seite eines Spiegels stehen und sich so, ja, halt abschießen wollen. Und Nicolas Cage guckt sich selbst an, John Travolta guckt sich selbst an, aber eigentlich wollen sie halt jeweils den anderen erschießen. Und ich finde, das ist toll.
Ja, aber ich finde, bei so einem Film darfst du ja auch nichts in Frage stellen. Das ist genauso wie wo dann Nicolas Cage sich sozusagen das Gesicht aufsetzen lässt von John Travolta und dann siehst du in der nächsten Szene, dass all die Mitwisser bei dieser ganzen Aktion dann von ihm ins Labor gebracht werden und dann unter Qualen sterben. Und also, da gibt es so viele Sachen, die du hinterfragen kannst, aber das ist ja scheiße. Ich meine, allein so eine komische Idee zu haben, ist doch großartig. Und der Film macht Spaß und ich finde, die beiden sind da super. Ich meine, John Travolta ist einfach als böser Mann auch richtig geil.
Ja, also beide. Richtig geil. Also Nicolas Cage als wenn er dann der Schurke ist, ist herrlich. John Travolta, wenn er der Schurke ist, ist herrlich so. Und beide können aber auch dieses Leidende halt echt immer richtig gut hinkriegen so. Mit Gina Gershon noch dabei und hier Joan Allen, glaube ich, ist das. Mhm. Dieses Finale in der Kirche, ich meine, zitiert sich John Woo auch selbst, aber ich find's herrlich. Und das Ding ist halt, ich habe mir den halt angeguckt, weil ich nochmal irgendwie so ein bisschen wieder in Stimmung kommen wollte. Heute ist ja die PV von Silent Night, die wir jetzt halt nicht wahrnehmen können, weil die jetzt gerade aktuell, während wir hier sitzen, läuft. Und ich wollte mir noch mal so ein bisschen, ich wollte den eigentlich per Screener gucken, genau. Ich wollte den per Screener gucken und der Screener hatte eine Panne oder hatte irgendwie eine Macke und ging nicht. Und ich habe gedacht, scheiße, jetzt hast du dich so drauf gefreut, heute Abend einen John-Woo-Film zu gucken. Was machst du jetzt? Guckst du Face Off. Ich meine, es gibt genug bessere Filme von ihm.
Nein, aber ich
hatte einfach mal wieder Bock.
Ja in sowas rein, ne?
Ich hatte oder? Mal wieder Bock auf irgendwie Face Off so. Und dann war er halt auch gerade verfügbar und dementsprechend habe ich ihn geguckt.
Und nicht zu vergessen, diese fantastische Referenz in Spy, Susan Cooper Undercover. Mit Jason Statham, der felsenfest davon überzeugt ist, dass es beim FBI eine Face-Off-Maschine gibt.
Und er lässt ja, stimmt.
Und er lässt sich einfach nicht davon abbringen, weil er davon ausgeht, dass diese Maschine von allen geheim gehalten wird.
Ja, großartig. Siehst du, und so schlägt der Film immer noch seine Kreise. Ja. Habt ihr das mitbekommen von Nicolas Cage übrigens?
Dass er nicht mehr spielen will bald.
Ja, hat jetzt ein Interview gegeben, noch 3 oder 4 Filme macht er. Ich glaube, die sind vertraglich, sag ich mal, da hat er sich vertraglich verpflichtet zu. Aber dann wäre, wenn es nach ihm ginge, interessant, eine Serie zu machen, die halt auch vor allem ihm irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal wieder zu Hause zu bleiben. Weil er würde sich gerne mehr um die Familie kümmern.
Hat er also ich finde es total nachvollziehbar.
Seinem letzten Film. Da war es ja auch der Dreh- und Angelpunkt, dass er so selten zu Hause ist.
Ja, stimmt. Bitte?
Ich finde es total nachvollziehbar. Also ich habe das Gefühl, der ist jährlich in 4 Filmen zu sehen. Oder 3.
Ja.
Also da hat er ein Wahnsinns-Arbeitspensum. Und wie alt ist er denn? Er ist
60.
Ja. Ja, überleg mal, aber 4 Filme, ne? Oder 5 oder was weiß ich, also auch in dem Tonus und in der Intensität und dann nochmal eine Serie. Und wenn du 70 bist, dann sagst du auch, okay, wie möchte ich jetzt mit meinen, hat er Kinder, ne?
Ja, hat er, ja.
Ja.
Ja, er wollte eigentlich, so sagte er, auf einem Hoch aufhören. Und nach dem, was man so ja alles liest, scheint jetzt sein neuer Film, Dream Scenario, scheint ja wirklich mal wieder ein richtiges Hoch zu sein. Also man munkelt auch schon, oder man rechnet mit ein paar Oscar-Chancen so. Ne? Also er wurde da schon hier und da wieder
sehr geil
ins Rennen geschmissen als Kandidat, potenzieller Kandidat für eben das
Oscar. Das ist mega.
Finde ich auch geil. Finde ich auch geil.
Vor allen Dingen, der würde dem Ganzen auch mal gut tun.
Dem Oscars?
Ja, einfach so vom Typ. Ich meine, ich glaube, es wären so, so spannende Oscars, ne?
Ich bin gespannt, ja. Also, ja, vor allem, wir haben jetzt, was habe ich gelesen? Es geht eine Stunde früher los, ne? Also, wir können jetzt, wir müssen nicht mehr die ganze Nacht
hier. Genau, wegen Zeitverschiebung.
Hast du schon Infos bekommen? Bist du da nächstes Jahr?
Ja.
Bist du da?
Ja.
Wie sieht's aus?
Ja, I'm working.
Ja?
It's a work in progress.
Okay, ja, Freunde. Also, ne? Selbe. Selbe Spiel wie jedes Jahr. Wenn ich nicht mit Steven nach Amerika fahre, dann bin ich wieder hier. Oder sind wir wieder hier?
Ja.
Ja. Also ich meine, nicht, dass ich nicht gerne mitkommen würde, aber ich sitze auch gerne hier. Also so ist es.
Ja, also ich glaube, das ist die Karten sind halt nochmal ganz neu gemischt, ne?
Ach.
Weil ja, das ist ja keine Red-Produktion mehr, weil Red gibt's ja in der Form nicht mehr.
Oh, echt?
Genau, also Red gibt's ja nur noch sozusagen als Anhängsel für Specials für Germany's Next Topmodel und ich glaube Masked Singer. Und die machen das nicht mehr. Das
aber wie heißt das Boulevard-Magazin auf Pro7, was
Tough.
Tough, genau.
Genau. Aber die haben damit nichts zu tun.
Nee, auch nicht mehr. Okay. Oh, ey.
Ne? Fingers crossed.
Mal gucken. Gut, wollen wir mal gucken, was es diese Woche im Kino gibt und noch einen anderen Neustart?
Sehr gerne.
Ja? Cool. Dann gibt's hier jetzt einmal bitte den Supercut.
Können die Träume anderer Menschen besuchen?
Vier Männer und eine Jungfrau müssen die Spiele bestreiten.
Ich habe eine respektable Größe für einen Umballoompa.
Der beste Urlaub aller Zeiten.
Verzeihung, kennen Sie Star Wars?
Nein.
Die müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt.
Die bezahlen mir 10 Millionen.
Ja.
Ich wünschte, du wärst in einem anderen Dorf aufgewacht.
Geiler Film. So. uns ist ein kleiner Fauxpas passiert.
Der ein bisschen auf meine Kappe geht, muss man sagen.
Ja, aber
so viel
der
kann ich da eigentlich auch nicht für.
Der war aber schon angekündigt, ne? Also man wundert sich jetzt trotzdem, wo er bleibt. Wir haben in dem Supercut war ein Film drin namens May December.
Ja, ich weiß.
Mit Julian Moore und Natalie Portman.
Ja.
Und der sollte, oder da gab's mal wirklich die Ansage, der kommt am 1. Dezember, beziehungsweise, oder Anfang Dezember sollte der.
Ist auch in allen Ländern.
Genau, stimmt. Gekommen, in Amerika ist er, genau, in Amerika und überall weltweit ist er bei Netflix gelandet. Nur bei uns halt wieder nicht.
Der ist von,
Todd Haynes.
Oder
Fields?
Todd Haynes.
Fields?
Todd nicht Haynes? Der von Tar, der andere. Von Vergiftete Wahrheit und Wonderstruck und Carol.
Ich glaube, das ist der Haynes.
Ja
und Todd Field ist der Tar-Typ, der nur drei Filme irgendwie gemacht hat.
Genau, aber nee, das mal ist Todd Haynes, ne? Ja, und leider ist er halt noch nicht gestartet und dementsprechend, Todd Haynes. Und dementsprechend können wir über den heute nicht reden. Aber wir können über ein paar andere Filme reden. Unter anderem kommt heute das Regiedebüt von Eileen Tetzel. Die hat man vielleicht zuletzt in Wochenendrebellen gesehen, da spielt sie die Frau von Florian David Fitz. Mhm. Und die hat jetzt ihren eigenen Film gedreht, Falling into Place. Den habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Aber die Kollegen hier in Hamburg haben mir wirklich mehrfach gesagt, ey, guck dir den mal an, der ist gut. Der ist gut. Es geht hier um eine junge Frau, die hat sich gerade frisch von ihrem Freund getrennt, weil irgendwie das alles nicht so kompatibel war und so. Und deswegen nimmt sie aber trotzdem noch eine Reise wahr zu den Isle of was weiß ich, irgendwo in Irland, glaube ich, und möchte da halt einfach abschalten. Ja, also sich vom sie lebt in London, Großstadttrubel erstmal hinter sich lassen, ein bisschen zur Ruhe kommen, die Trennung verarbeiten und so weiter. Und dort trifft sie halt in einem Pub, trifft sie halt einen jungen Mann namens Ian, und der ist halt auch irgendwie so ein bisschen auf gerade Vergessenstour, so, ja, möchte ein bisschen abschalten, möchte irgendwie den ganzen Trouble mit seiner Familie irgendwie, die ihm sehr viele Bürden auflasten, möchte er irgendwie loswerden. Gleichzeitig versteht er sich eigentlich mit seiner Schwester ganz gut, aber die scheint schon sich mehrfach umgebracht haben zu wollen. Mhm. Ich glaube,
kann man das so sagen? Sie wollte sich schon mehrfach umbringen.
Sie wollte sich schon mehrfach umbringen, genau. Sie wollte schon mehrfach umbringen, und das stürzt den halt auch irgendwie in so ein bisschen in so eine Lebenskrise. Ja, und die beiden lernen sich halt jetzt kennen, müssen aber halt erstmal mit ihren eigenen Problemen fertig werden, bevor sie sich jetzt wieder auf jemand anderen einlassen. Und das soll wohl alles relativ schick.
Ja, ich habe
vertraut eingefangen worden sein.
Ich mag sie ja total gerne. Ich finde sie so großartig. Ich fand sie auch in Wochenende Rebellen echt gut, weil das mal eine andere Rolle war auch für sie. Aber ich finde die mega. Also ich gönne ihr den Erfolg. Vor allen Dingen, dass sie das jetzt selber gemacht hat, inszeniert. Das finde ich auch super.
Es ist Schottland, Isle of Skye. Tut mir leid. Ja. Hey, ich bin interessiert dran. Ich habe mir den auf jeden Fall auf die Watchlist gesetzt. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Vor allem ist es ja schön, dass eine deutsche Schauspielerin in Amerika oder in England drehen kann, so, beziehungsweise eine internationale Produktion. Den jungen Mann, diesen Ian, den kennt man irgendwie aus The Witcher, Bridgerton und Outlander. Chris Fulton heißt er. Und das wurde produziert von denselben Leuten, die auch unter anderem diesen Tiger Stripes gemacht haben oder halt Systemspringer. Oh, cool. Also die halt schon immer mal mit dem Auge auch auf den internationalen Markt schielen. So.
Aber ist das dann eine deutschsprachige Produktion?
Nee, ist eine englische. Also,
okay.
Also es ist eine deutsche von hier Wedemann Bros Produktion, aber auf Englisch geschrieben und gedreht. So wie es richtig
wird. Also ist das ja auch, ich meine, den haben wir im, ich nenne den jetzt einfach, weil wir haben den, glaube ich, im Kinostarts-Ticker nur drin, diesen The Dive.
Ja.
Das ist ja auch eine deutsche Produktion auf Englisch von einer Produktionsfirma, die auch für ausländische Gefilde produziert. Deshalb sieht das alles so international aus, aber ist eigentlich von einem deutschen Regisseur vorwiegend mit deutschen Geldern finanziert und so weiter. Also es klingt nach einem ähnlichen Prinzip.
Ja, ist doch cool. Also freut mich doch, dass solche Produktionen möglich sind. So, was machen wir dann? Ein Film, den ich auch nicht gesehen habe, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, kommt heute. Er heißt Blackberry, Untertitel Klick einer Generation. Ja, und schildert halt den Werdegang des Blackberries, also des Blackberry-Telefons, wie halt auch den Untergang.
Das ist, glaube ich, also deshalb interessiert er mich auch tatsächlich, obwohl ich habe nie ein Blackberry gehabt und habe da auch nie eine Verbindung zu gehabt. Aber die Vorstellung, ich meine, überlegt mal, er erfindet ein Gerät, das super lange total angesagt ist und der Standard. Und dann kommt ein anderer Konzern und erfindet einfach, während ihr noch am Markt existiert, eine technische Revolution, nämlich das Smartphone, und plötzlich seid ihr weg. Und diese Vorstellung finde ich so super, dass ich richtig Bock habe, mir da den Film zu anzugucken. Ich finde, hat irgendwie der eine Typ sieht sehr aus wie Paul Dano in Dump Money, der Typ mit dem Stirnband.
Ja, ja.
Ich hab da Bock drauf.
Ja, es soll eigentlich, also soll so die typischen Stationen abhaken. Es geht halt um diese beiden Jungs, die halt das Ding in ihrer Garage entwickelt haben, dann zu einer großen Firma gegangen sind, um das vorzustellen. Und der Manager, der das irgendwie, sag ich mal, sich angehört hat, hat gemeint, ey Leute, der Titel ist scheiße. Pocket Link, glaube ich, sollte das Ding ursprünglich mal heißen. Also ihr braucht einen anderen Namen dafür. Und generell ist das alles irgendwie ein bisschen Quatsch so. Dieser Manager wurde dann aber selbst aus dieser Firma gefeuert und hat er gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt zu den beiden Jungs und helfe denen, ihr Ding auf den Markt zu bringen. Und kam wohl dann halt auch mit dieser Blackberry-Geschichte um die Ecke. Also das ist hier der Mann mit der Halbglatze, der den beiden dann halt hilft, das Teil auf den Markt zu bringen. Naja, weil er halt schon erkannt hat, dass es sinnvoll ist, einen Computer mit dem Telefon zu verbinden. Aber nicht offensichtlich richtig registriert hat, beziehungsweise dann auch nichts dagegen machen konnte, dass Steve Jobs noch eine bisschen bessere Idee für die ganze Geschichte hat.
Aber es ist ja schon spannend, dass jetzt diese ganzen Filme rauskommen hier mit Tetris und ja, ja. Das, ne? Das ist so ein Revival so einer ganzen Generation, weil das ja wirklich ein riesen, J. Barry Shell, ja. So ein Riesenunterschied war zwischen vorher und nachher, ne? Also.
Ja, ich meine, also.
Dr. Gordon.
Genau.
Carrie Elvis,
ja. Ja, also.
Oder auch dieser Air.
Air war auch genau. Dabei. Ja. Also, wir haben jetzt eine Menge Kooperationsfilme, So, und ich habe ein bisschen Lust auf den. Ich glaube nicht, dass der Dump Money könnte man da eigentlich auch dazu zählen.
Ja. Ja, der ist ja um das neue. Also das sind ja eher, was hattest du gerade noch gesagt?
Tetris
und auch der jetzt, das ist ja alles in einem ähnlichen.
Selbe, ja.
Beanie Bubble war
Beanie auch. Bubble, stimmt. Ja, es kommen die Produktfilme, die anderen, die neuesten.
Ja, ich meine, überleg mal, wie häufig das passiert ist, ne? Also auch hier mit Videorekordern. VHS Betamax Video 2000. Betamax war das beste, also qualitativ hochwertigste Video 2000, weiß ich gar nicht mehr. Und dann ist VHS um die Ecke gekommen oder hier Blu-ray und das andere, wie ist das nochmal?
HD-DVD.
Ja, genau.
Eins von beiden kann sich nur durchsetzen. Der Konsument will möglichst wenig Entscheidungen treffen. Und dann wäre es cool. Ja, die VHS, ich weiß auch nicht, warum die VHS sich gegen Betamax durchgesetzt hat. Aber auf der anderen Seite, ich meine, hast du mal mit Betamax rumhantieren können, müssen?
Ja, ja, wir hatten am Anfang einen Betamax, weil mein Vater, der hat den gekauft. Und ich weiß noch, dass wir in der Videothek waren in Hamburg, da mussten wir mal hinfahren. Das war, keine Ahnung, in Stelling oder so. Das war die erste Videothek. Und da gab's VHS und Betamax und die Betamax-Abteilung wurde immer kleiner, immer kleiner über die Monate, bis mein Vater dann auch gesagt hat, gut, was habe ich jetzt davon, wenn ich weiter an Betamax festhalte und wir keine Filme gucken können.
Erstaunlicherweise hat meine Familie komplett am Anfang auf den VHS-Zug gesetzt. Echt? Warum auch immer, ich weiß nicht warum, also aber mein Vater hatte, glaube ich, nochmal ein Betamax-Gerät so. Und ich fand's schon süß, ne? Also diese etwas kleineren Kassetten so. Aber ja, das hat halt irgendwann keine mehr gehabt.
Nee.
Ja, und ich muss auch sagen, der Apparat war deutlich größer als der VHS-Rekorder, den wir hatten.
Dafür, dass die Dinge
halt irgendwie doch einen Tick kleiner waren, war der Apparat so richtig groß. Naja. Aber ja, das wäre auch nochmal eine geile Geschichte. Der Krieg zwischen VHS und Betamax, beziehungsweise, ja, oder auch von mir.
Ja, die Zeiten alleine in den Videotheken waren noch
geil. Ja, schön. Schön war die Zeit. Ja, gut. Worauf kommen wir als nächstes zu sprechen? Ach komm, ich will den abhaken. Ich will den loswerden. Gestern ist im Kino bereits Maestro gestartet. Der neue
Bradley
Cooper-Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle und Carey Mulligan in der eigentlichen Hauptrolle und inszeniert von Bradley Cooper und ja, Kandidat für fürs nächste Oscar-Rennen. Mhm. Deswegen startet er heute im Kino. Er ist im Dezember, kommt er dann zu Netflix, ich glaube 20. rum oder so. Und ja, schildert das Leben von, und jetzt darf ich es wieder nicht, es ist Leonard Bernstein, nicht Elmer, ne?
Leonard Bernstein.
Ja, Film beginnt ungefähr mit seinem, wirklich einem der wichtigsten Momente in Leonard Bernsteins Leben, nämlich, dass er einen Dirigenten vertreten soll, der krank geworden ist oder sonst irgendwas, um das Royal Philharmonic Orchestra, glaube ich, zu dirigieren. Und das war halt so der Durchbruch, da ist er dann auf die Bildfläche getreten, da ist er plötzlich der zum großen Star-Dirigenten geworden. Das ist so der Anfang des Films, der noch in Schwarz-Weiß gezeigt wird. Ich meine, der Film beginnt natürlich dann mit dem älteren Bernstein, der noch einmal ein bisschen so ein Interview gibt und ein bisschen was erzählt. Und dann lernen wir halt in Schwarz-Weiß kennen, wie halt Leonard Bernstein durchgestiegen ist, wie er seine Frau, und ich hoffe, wie kann man den Nachnamen, wie spricht man den richtig aus, weißt du das, Antje?
Nee, während du redest, überlege ich noch, ob es nicht doch Bernstein heißt, weil er ist ja...
Bernstein?
Nee, Bernstein.
Bernstein.
Sicher? Und ich meine, im Film sagen sie Bernstein.
Ja? Achso.
Okay.
Aber ich bin... Wie jedenfalls ihr Name ist.
Ja, ihr Name. Oh Mann, verdammt. Monte...
Wie schreibt man es denn?
Ja, ich such's gerade.
Ach so. Okay.
Oh Mann, wo ist es? Ich finde den Namen nicht. Felicia heißt sie mit Vornamen.
Mhm.
Egal. Auf jeden Fall, wir lernen in dieser Schwarz-Weiß-Phase, lernen wir halt, wie er zum Star-Dirigenten wurde, wie er seine Frau, seine langjährige kennengelernt hat. Wir bekommen mit, dass er bisexuelle Neigung hegt und dass sie das ein bisschen an ihm nagt und dann, ja, irgendwann
Montalegre.
Ja, das ist, aber ich finde es schon beeindruckend, was der da macht und leistet, der Bradley.
Genau, Felicia Montalegre Cohn. Ja, und dann wechselt der Film irgendwann mal in die Farbe über und wir lernen die weitere Lebensgeschichte von Bradley Cooper kennen, beziehungsweise noch mehr Probleme in seiner Ehe und irgendwann ist der Film vorbei.
So ist das.
Ja. Du findest ihn, glaube ich, etwas besser als ich.
Ja. Ich war ganz überrascht, dass ich mit dem was anfangen konnte, sage ich ganz ehrlich. Also ich finde, ich mochte schon Star is Born von ihm. Hab aber auch schwer reingefunden in den. Ich weiß, ich habe den geguckt, fand den irgendwie für die Art Geschichte, die er erzählt, dann damals überraschend sperrig und brauchte dann 2-3 Mal mehr gucken, um da auch das Gefühl drin zu erkennen. Also ich
bei Star is Born?
Bei Star is Born. Und hier hatte ich so ein bisschen eine ähnliche Befürchtung, weil ich finde, dass die Grundlagen beider Filme sehr ähnlich sind. Also wir haben auch hier wieder Musik im Zentrum, wir haben auch hier wieder ein Paar im Zentrum, die sich unterschiedlich entwickeln, was die Karriere angeht und so weiter. Und wir haben auch den gleichen Kameramann beispielsweise und diese gleiche Art, so die ganze Stimmung und so einzufangen, außer dass er hier ja so ein bisschen durch die Jahrzehnte geht, was so die filmhistorische Art, die das Ganze abzufilmen und zu fotografieren angeht. Und ich dachte, ich werde das wahrscheinlich alles zu schätzen wissen, aber mal gucken, ob der mich auch emotional kriegt. Und ich war doch überrascht, dass er das getan hat. Also es gibt gegen Ende hin eine Szene, wo ich wirklich Tränen in den Augen hatte, weil ich finde, dass Bradley Cooper wirklich sehr aufopferungsvoll spielt und ich das Zusammenspiel zwischen ihm und
Carey Mulligan
auch wirklich sehr mag. Was man natürlich kritisieren kann, ist, dass der Film dafür, dass er von einem Star-Dirigenten und Komponisten handelt, wenig mit Musik zu tun hat. Es ist ein sehr musikalischer Film.
Also aber auf der als Prequel von Tar funktioniert er nicht.
Das stimmt. Aber auf Erzählebene geht es wenig um seine Inspiration und so weiter. Also wenn man einen Film hört, es gibt einen Film über Leonard Bernstein. Dann denkt man ja schon, ah cool, mal gucken, wie der auf so Ideen gekommen ist wie West Side Story beispielsweise. Das liefert der Film gar nicht. Also der ist eher in seinem ganzen Rhythmus und auch was den Score angeht, es ist ein sehr musikalischer Film, aber es ist kein Film über die Musik. So, und ich finde, das kann man kritisieren.
Ist es doch ein Film über ihn?
Nee, ist es eben nicht.
Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Und was man auch kritisieren kann, ist, dass es eben mehr eigentlich um sie geht und darum, wie sie ihn beeinflusst hat, sowohl in seinem Dasein als musikalisches Genie, als auch als Privatperson. Und ich muss aber sagen, ich finde, das wirkt die ganze Zeit sehr aufrichtig. Also ich finde, der Film, ich mag die Sichtweise auf beide Personen, obwohl sich vor allen Dingen er sich immer wieder Fehltritte auch erlaubt in der ganzen Beziehung und so. Wo ich auch manchmal aber denke, warum redet ihr nicht einfach ein bisschen mehr miteinander? Aber egal. Und ich mochte diesen ganz unzynischen Blick. Ich hatte so das Gefühl, Bradley Cooper liebt die Person, die er hier porträtiert.
Nee, Bradley Cooper liebt sich selbst. Das war mein Gefühl.
Na, ja? Ich habe einen Film für mich geschrieben, um endlich
Schauspieler inszeniert sich selbst.
Na, das fand ich gar nicht. Also ich finde, für mich ist er schon in den Hintergrund von seiner Rolle gerückt. Und ich finde aber schade, dass er am Anfang was anderes verkauft, als er am Ende ist. Also er beginnt mit einem...
Ey, die erste Stunde ist super.
Als wäre es ein... Der hat so ein Musical-Vibe, ohne dass gesungen wird. Aber von der ganzen Schnittarbeit, von der Kameraarbeit, von der Dynamik, von der Energie denkt man, ah, so ein Film ist das. Die Szenenübergänge, wie die sind. Da ist zwischen einem Szenenübergang vergehen Jahre. So.
Genau.
Und dann wird er aber sehr konventionell. Und das finde ich schade, weil so passt das irgendwie nicht so ganz.
Aber warum wird er konventionell? Weil er versucht, sich selber...
Ja, also ich weiß nicht, ich sitze in dem Film drin und ich kenne zu wenig. Ich kenne den Mann zu wenig, ich weiß zu wenig, was der gemacht hat. Ich gucke mir das alles an und denke mir, ja, okay. Danach habe ich auf jeden Fall Lust, mich über diesen Mann irgendwie mal zu informieren. Und ich finde es auch okay, dass man halt als Regisseur Bradley Cooper eher ungewöhnlich an dieses Biopic-Thema rangeht. So wie er halt zum Beispiel seine Biosexualität thematisiert. Oder halt generell so diese ganze Anfangsphase von ihm. Der hat ja mit diesem Musical On The Town, hat er ja seine ersten Schritte gemacht oder beziehungsweise seine ersten Erfolge gefeiert. Und sie nutzen hier dieses On The Town, um so ein bisschen seine Lebensgeschichte zu erzählen und dann auch schon mal darauf hinzuweisen, dass er halt schwul ist oder bisexuell. Und Carey Mulligan steht daneben und wundert sich so. Und für mich hat sie da nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie gerafft, dass das doppeldeutig ist.
Nee, stimmt, da hast du recht, ja. Genau.
Also ich fand halt irgendwie kam sie sehr überrascht vor, als sie irgendwann feststellt, dass ihr Mann sich halt auch für andere Männer interessiert. Okay. Weil das macht der Film von Anfang an klar, dass Leonard Bernstein sich halt für Männer interessiert.
Nenn ihn noch einfach Leonard.
Lenny.
Okay, aber ist es, aber dann ist ja die Frage, weil ich habe schon Bock auf den Film, aber ich weiß genau, was du meinst. Mit einem Schauspieler inszeniert sich selber. Star is Born ist ja auch nicht anders gewesen, ne? Also, und es ist trotzdem ein guter Film. Aber die Frage ist ja, gehst du aus diesem Film raus und hast das Gefühl, ich habe mir über Leonard Lenny Bernstein Steen gelernt? Oder ist es der Film, von dem Bradley Cooper sich einfach endlich erhofft, dass er nicht nur nominiert wird, sondern oben auch auf dem Treppchen steht? Das ist ja ganz häufig so. Du nimmst so larger-than-life-Figuren, die ne, Bisexualität in der Zeit und dann doch geniales Gehirn, aber
das macht
beziehungsunfähig.
Er nie zum Problem. Das muss man dem Film zugestehen, das macht er nie zum Problem.
Also er thematisiert nicht den gesellschaftlichen Druck. So.
Okay.
Was ich halt auch ein bisschen schade finde, weil er macht sich ja den Druck halt auch selbst und der kommt ja nicht von irgendwoher. Er muss ja irgendwoher die Annahme haben, dass es nicht in Ordnung ist, wenn er jetzt wirklich offen zugeben würde, homosexuell zu sein oder beziehungsweise sowohl Männer als auch Frauen zu lieben. So, ja. Und das ist halt das Ding. Ich sitze halt am Ende, saß ich da und habe ich mich gefragt, was hat der mir jetzt eigentlich erzählt? Dass seine Frau.
Aber kommt er denn zu einem Ende, wo du sagst, okay, das ist, ja, weil
also
ihr habt es eben gerade so gesagt, erste Stunde ist super, dann wird er so beliebig, belanglos und dann hört er irgendwann auf. Also hört er irgendwann auf.
Ich finde, die Erkenntnis, die ich habe, ist, dass diese Frau sehr wichtig für sein Leben war. Ja, und dass die ein entscheidender Faktor in seinem Leben war, die mit alles beeinflusst hat, was er so gemacht hat, oder ziemlich viel von dem beeinflusst hat, was er so gemacht hat. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel inzwischen, dass der halt auch in ein oder zwei Konzentrationslagern Konzerte gegeben hat, mit Überlebenden. Ja, zum Beispiel. Und so, ich habe gestern oder vorgestern habe ich mir wirklich nochmal Sachen durchgeguckt. Ich habe mir Videos angeguckt, ich habe mir angeguckt, wie er spricht, weil ich glaube, es liegt an der Nase, aber ich finde, Bradley Cooper legt ihn zu nasal an. Und es wird ja immer schlimmer im Film. Und ich habe mir Aufnahmen, alte Aufnahmen von einem alten Leonard Bernstein, unter anderem dieses Interview, was er an dem Klavier mit dem roten Polunder gibt, das habe ich mir nochmal angeguckt. Und er spricht nicht so, wie Bradley Cooper ihn angelegt hat. Er spricht nicht so.
Okay.
Und ja, die Entscheidung mit der Nase, ich glaube, Bradley Cooper hat es ganz simpel auf den Punkt gebracht, er wollte ihm halt einfach so ähnlich sein wie möglich. Ja. Wäre meiner Ansicht nach nicht notwendig gewesen. Wirklich absolut nicht notwendig gewesen. Dass er es gemacht hat, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Ich musste aber schon sagen, mir ist hier schon irgendwie aufgefallen, dass es halt eben nicht die Nase von Bradley Cooper ist. So, also es ist.
Aber, ja, aber das, auf der anderen Seite, das ist ja die Diskussion, die es ja auch im Vorwege schon gab. Also, Lenny hatte ja eine sehr markante Nase, ne? Und das ist ja sein Markenzeichen oder wie auch immer. Das ist ja Teil. Und wenn du ihn darstellst, warum solltest du es nicht, wenn du es maskentechnisch umsetzen kannst, auch so machen? Ich verstehe die Diskussion im Vorwege nicht.
Naja, also ich sag mal so, die Nase wirkt für mich unecht. Und also es bleibt den ganzen Film über. Sie wirkt für mich unecht, weil es immer noch. Und damit meine ich aber nicht das restliche Make-up, wenn er da zum Beispiel alt am Pilano sitzt.
Da finde ich, fällt auch die Nase nicht so auf.
Genau,
es
das sieht gut aus. Aber der junge Bradley Cooper. Oder beziehungsweise, wenn der Bradley Cooper den jungen Bernstein spielen soll, dann hat mich das irritiert.
Okay.
Ja. Und ich finde halt, wie gesagt, nachdem ich jetzt mir so ein bisschen was angeguckt habe und wie Cooper spielt und so weiter, Bradley Cooper schafft es wirklich wunderbar, Bernstein zu imitieren. Aber
er wird's nicht.
Er wird's nicht.
Okay, das ist spannend. Aber das ist ja ehrlich gesagt genau das, was ich gerade meinte. Das heißt, er hat sich ein Vehikel geholt, das er nicht ausfüllen kann.
Ja, also es ist mehr Imitation als Interpretation. Und das fand ich ein bisschen schade. Und ich habe mich, wie gesagt, am Ende dann gefragt, warum heißt der Film Maestro? Weil On the Waterfront, West Side Story, es wird alles in Nebensätzen abgehakt, zack, 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 zack. Ja, und dann kommt eins seiner bedeutendsten Werke, das ist die Szene, wenn sie in den Pool springt.
Mhm.
Ja, eins seiner bedeutendsten Werke stellt er fertig. Und ich kriege überhaupt kein Ausmaß, also ich kriege überhaupt kein Gefühl dafür.
Ja, okay, aber das ist, ja, aber weißt du, ich glaube, das ist ja ganz häufig bei solchen Filmen das Problem. Wenn du eine Karriere beleuchtest, ne, worauf konzentrierst du dich dann? Mhm. Also, das ist ja dieses, machst du dann die ganze Karriere, also zeigst du so das ganze Schaffen dieser Person? Konzentrierst du dich auf einen Ausschnitt? Konzentrierst du dich auf diesen Punkt, wo er wegknickt? Ne? Das ist ja bei den meisten Biopics so. Irgendwann erliegen sie dann ihrem eigenen Erfolg oder ihrem eigenen Dämon oder sowas. Und ja, aber dann ist das ja total berechtigt. Also ist er zwar gut, aber Carey Mulligan ist...
Hey, Carey Mulligan ist über jeden Zweifel erhaben. Wenn die nicht für einen Oscar nominiert wird, muss ich mich ernsthaft...
Ey, schon, ja, ich meine, und die muss den einfach auch mal kriegen. Mhm. Ich meine, wie gut ist die bitte?
Ja.
Und hättest du den Film Felicia genannt?
Wäre das eigentlich auch...
Wäre das deutlich besser gewesen.
Ja, aber das ist dann gegen sein Ego.
Ja, aber das ist, genau, und das ist halt das Problem. Ja, ich möchte gerne jetzt auch, unsere Kollegin Mia hat's gesagt, ich möchte gerne jetzt mal einen Film von Bradley Cooper sehen, wo er nicht diese Doppelbelastung hat zwischen Hauptdarsteller und Regisseur. Der soll jetzt einfach mal einen Film inszenieren. Fertig aus. Der soll nicht die Hauptrolle spielen, wenn überhaupt nur mal am Rande auftauchen. Der soll einfach mal sich darauf konzentrieren, einen Film zu machen. Wäre dieser Film weiter so verlaufen, eigentlich ist es der Wechsel zum zur Farbe, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Ja. Wäre der Film weiter so verlaufen, wie diese erste Stunde, wo es nur in Schwarz-Weiß ist, hätte ich auch gesagt. Mhm. Fantastisch so. Echt cool. Weil also diese ganzen Kamera, die Kameraführung, die Bildgestaltung, die Kostüme, alles toll, ja, alles top-notch.
Ich glaube, das ist dann eben sein Problem. Ne? Er ist getrieben, er ist besessen und er will dieses Ding nach Hause bringen.
Aber er will es zu viel.
Ja, klar, aber ich glaube, er scheitert gerade an seinem eigenen Anspruch und Ego.
So wie es jetzt ist, ist es halt leider kein Film, der komplett in Erinnerung bleibt. Ja. Also du hast gerade so ein bisschen aufgezählt, so wie man unterschiedliche Lebenswege porträtieren kann. Weshalb erinnern wir uns jetzt immer noch an einen Film wie Steve Jobs?
Das wollte ich gerade sagen.
Ja. Weil der einen ganz, ganz anderen Anlass, den habe ich neulich mal wieder geguckt und der ist halt einfach wirklich richtig gut. Aber es ist kein verfilmter Wikipedia-Artikel. Und das ist, finde ich, immer ein bisschen das Problem. Wenn du merkst, all das, was ich in einem Film sehe, könnte ich mir auch durchlesen bei Wikipedia und wäre genauso schlau. Und deshalb muss ich aber wiederum Maestro loben, weil all das, was er von Felicia erzählt, das findet man nicht im Wikipedia-Artikel.
Das stimmt. Und das ist aber halt dann, wie gesagt...
Weg von dem eigentlichen...
Ist halt ein bisschen doof, wenn du den Film Maestro nennst und sagst, es ist ein Leonard Bernstein-Porträt. Ne? Ja. Also, das, wie gesagt, ich finde, er wollte ein bisschen zu viel hier. Und das schlägt sich leider in meiner Empfindung des Films nieder. Und trotzdem ist es immer noch ein guter und solider Film so. Aber... Ja, ich war irgendwie nicht so angetan, weil ich nicht ganz verstanden habe, was ich mir da jetzt angeguckt habe.
Ich glaube, dass er so oder so. Also ich glaube, Carey Mulligan nach eurer Aussage wird ja auf jeden Fall nominiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn dann.
Make-up wird auf jeden
also
Fall.
Also Make-up müssten sie eigentlich auch eine Nominierung kriegen. Ja. Das fände ich auch
und
verdient.
Auch Kamera muss ich wirklich.
Ja, sagen. Ey, Kamera auch habe ich auch kein Problem mit so, ne? Also wirklich gar kein Problem mit. Kann von mir aus auch eine Nominierung kriegen so. Bester Film halte ich für unwahrscheinlich.
Nee, glaube ich auch nicht.
Halte ich für absolut unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, ich befürchte, er wird gar nicht so eine große Rolle spielen, wie es jetzt vielleicht von Netflix gehofft ist oder auch Bradley Cooper hofft.
Das glaube ich auch.
Ja.
Was denn eigentlich, wollte ich die ganze Zeit fragen, entschuldige, was ist denn hier mit Bike Riders?
Hat jetzt einen neuen Verleih.
Und wann soll der rauskommen?
Ich glaube, noch innerhalb des Award-Rennens. Okay.
Weil das sagen ja auch ganz viele, ne? Tom Hardy, Austin Butler. Ich meine, überleg dir mal, also ich glaube, Leo wird nominiert werden für Killers.
Die Frau Gladstone wird nominiert werden für Killers.
Genau, Robert vielleicht ja auch. Dann stell mir vor, Bradley Cooper, Austin Butler in der Kategorie. Ey.
Robert Downey Jr. wird nominiert werden.
Oh ja, Cillian Murphy.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Cillian Murphy nominiert wird.
Ey, was wird das bitte?
Ja, Margot Robbie vielleicht für Barbie?
Ja, keine
Ahnung. Ryan Gosling.
Denke ich, könnte auch passieren, ja. Die Frage ist halt bei Ryan Gosling, was sie sich mehr trauen. Ob sie sagen männliche Hauptrolle, weil das ist er eigentlich meiner Ansicht nach nicht.
Glaube ich nicht.
Oder ob sie sagen männliche Nebenrolle. Und für männliche Nebenrolle könnte ich tatsächlich bei Barbie... Also
ja. Ich meine, überleg mal damals die Diskussion hier bei Django Unchained mit Christoph Waltz. Ja. Beste männliche Nebenrolle.
Ja.
Wir alle haben gesagt, das ist eine...
Eigentlich Quatsch.
Ja.
Emma Stone wird garantiert nominiert.
Denke ich auch.
Things.
Einer der besten Filme des Jahres.
Ach, Wahnsinn, geil.
So, kommen wir aber mal zu weiteren schönen Filmen. Unter anderem, oder was heißt zu Filmen, für die man vielleicht ein bisschen Geduld braucht und die auch nicht ganz die beste Laune verbreiten. Aber der hat mir jetzt doch, ich habe ihn gestern frisch gesehen, der hat mir doch ganz gut gefallen. Er heißt Wie wilde Tiere. Ist ein spanischer Film. Hat in Spanien bei den Goyas, dem spanischen Filmpreis, abgeräumt wie die Hölle, 9 Stück kassiert. Wow. Ja. Und handelt hier von einem Lehrerpaar in den 50ern. Die sind jetzt, oder haben alle Zelte abgebrochen und sind jetzt nach Galicien gezogen, Spanien. Und wollen dort mit Tomatenverkauf, beziehungsweise ein bisschen Landwirtschaftsverkauf, also Salate, Tomaten und so weiter, Gemüse, Obst, wollen sie sich ein bisschen über Wasser halten und renovieren nebenbei alte verfallene Häuser, um sie halt an den Leuten, denen sie gehören,
zurückzugeben. Er ist der Lehrer.
Er ist der Lehrer, genau. Und das Problem ist aber, naja, sie werden im Dorf nicht so akzeptiert oder wurden noch nie so akzeptiert, wie halt viele andere, die halt in dem Dorf geboren sind und so weiter. Und es wird vor allem schwierig, weil eine Windkraftanlagenfirma wollte eigentlich gerne dort Windräder aufstellen. Aber die beiden haben sich da irgendwie dagegen ausgesprochen, weil sie halt der Meinung sind, dass das Land dadurch zu sehr verschandelt wird. Und das ist für die örtliche Bevölkerung natürlich ein riesengroßer Aufreger, weil die sich natürlich erhofft haben, von dem Geld der Firma halt ein bisschen besser leben zu können. Und ja, aufgrund dieser, sag ich mal, Entscheidung entbrennt jetzt so nach und nach zwischen dem Lehrer, seiner Frau und den beiden Nachbarn, einem Bruderpaar, richtige Kuhbauern, glaube ich, entbrennt jetzt halt so ein richtiger Streit. Der kocht immer höher und immer höher. Und
der Film, ist das die Szene da in der Scheune, das, wo er sagt, ich wünsche, ihr werdet ein anderes Dorf gezogen.
Ey, und das ist eine der geilsten Stellen im Film. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Dialog.
Ja, ja.
Weil
du denkst, du weißt, wo es rauf hinausläuft.
Genau, du denkst am Anfang so, also ich musste tatsächlich sehr oft an Sam Peckinpahs Wer Gewalt sieht denken. Mhm. So, aber so verläuft der Film nicht. Der Film macht tatsächlich ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, ach, guck mal. Mhm. Ja, oder beziehungsweise, echt, das machen sie jetzt? Och, krass. Also, der verlagert tatsächlich so seine Schwerpunkte irgendwann mal so.
Die Perspektivwechsel.
Ja, die Perspektivwechsel, so nach so ungefähr knapp zwei Drittel des Films.
Ja.
Und du bist die ganze Zeit bei dem Lehrer und irgendwann bist du halt nicht mehr bei dem Lehrer. Und trotzdem, auch dafür, dass du eigentlich die Position dieser beiden gebildeten und freundlichen und offenen Menschen irgendwie einnimmst, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe nach und nach immer mehr die Perspektive der örtlichen Bauern und so verstanden und gerade von diesen beiden Brüdern.
Ich konnte nachvollziehen, weshalb sie auf ihn so einen Hass haben,
ja.
Weil auch diese ganze Höflichkeit, ich weiß nicht, wer es sagt, aber irgendwann bekommt die von Dennis Minochet gespielte Person gesagt von einem der Einheimischen, mach mal nicht so einen auf intellektuell.
Ja.
Und man denkt sich ja, was soll denn jetzt dieser Ratschlag so? Weil ich finde auch nicht, dass die das wirklich raushängen lassen, die meiste Zeit.
Nee.
Die sind halt einfach, die sind auch nicht so intellektuell. Die geben sich halt ganz normal. Gegen die wirken die anderen nur so ein bisschen hinterwäldlerisch. Und auf einmal fängt der Film das dann aber so an, so einigermaßen fast schon gerade zu rücken. Und dann ist da eben dieser Monolog, der dann endet mit, ich wünschte, du wärst woanders aufgewacht. Und plötzlich raffst du, warum die anderen ihn diese Intelligenz, diese vermeintliche, für so herablassend halten. Weil er überhaupt nicht in der Lage ist, die sind überhaupt nicht in der Lage, irgendeinen gemeinsamen Nenner zu finden. Also
ob sie versuchen es.
Genau, sie versuchen es. Und ob sie es wollen oder nicht, der eine bleibt aber immer hier, weil er denkt, ich begebe mich nicht herab. Genauso die anderen aber auch. Und plötzlich bist du bei beiden, wo du denkst, das ist ein Konflikt, den kriegst du nicht gelöst. Und es ist nur die Frage der Zeit, wie der durch äußere Umstände aufgelöst wird, weil es muss irgendwann explodieren.
Also sehr smart.
Also ja, auf jeden Fall. Ist tatsächlich, ich muss auch sagen, das war sehr smart. Gerade diese Szene, weil in so vielen Filmen hast du dann den vermeintlichen Protagonisten, der irgendwie ja eine Beleidigung, eine Demütigung, eine Schikane nach der anderen irgendwie erduldet hat und irgendwann ist es fast übergelaufen und du schreitest über und wehrst dich. So. Und hier diese Szene, er kommt halt da an und das ist halt auch auf der Mitte des Films so, ja. Er kommt halt da an und sagt halt so, ich will dir jetzt einen ausgeben und das kannst du jetzt nicht abschlagen, weil sonst wäre es unhöflich. Ja. Und dann gibt er dem halt und seinem Bruder gibt er halt einen aus und macht halt das, was in so vielen Filmen eigentlich nicht gemacht wird, sie reden miteinander. Ja. Und während der Lehrer, und da merkt man das ganz deutlich, während der Lehrer tatsächlich geopolitisch in ganz viel größeren Bahnen irgendwie denkt und handelt, als es eigentlich notwendig ist, sehen die Bauern halt nur das, was vor sich liegt.
Mhm.
Und ich muss echt sagen, dieser Xan, so heißt der ältere von den beiden Brüdern, den siehst du, glaube ich, in der allerersten Szene und erlebst ihn, wie er halt so redet und wie er halt am Tisch in der Kneipe sitzt und so den ganzen Laden eigentlich im Griff hat und jeden beleidigt und nur seine Meinung ist wichtig. Und man merkt auch so eine Art, ja, latenten Rassismus bei ihm so, ne, weil alle Ausländer und bah, brauchen wir alle nicht und was weiß ich. Und du denkst halt die ganze Zeit, boah, ey, was ein Bauer und was ein Arsch. Aber in diesem Gespräch wird halt erstmal klar, was seine Motive sind. Okay. Und die sind gar nicht so.
abwegig,
sondern abwegig, nachvollziehbar. Sondern sie sind echt nachvollziehbar.
Ja,
aber
das finde ich ja ganz geil, wenn du, wenn es einen Film schaffst, dass du, was ihr gerade meinte, diesen Perspektivwechsel zu kreieren, dass du dich nicht wie gelernt immer auf eine Seite schlägt, sondern dass sich das auf einmal dreht. Ne?
Und das ist ja noch ein Perspektivwechsel.
Wollte ich gerade sagen, das Überraschende ist, diesen Perspektivwechsel meinen wir gar nicht.
Es gibt ja noch einen.
Ach so.
Es gibt noch einen.
Ja. Okay, geil.
Ich
habe mich schon eingekauft.
Mehr will man auch gar nicht irgendwie erzählen. Der Film geht ein bisschen lang und wie gesagt, nimmt sich seine Zeit, weil er halt eben diverse Dinge, sag ich mal, auch
wie
zeigt.
Heißt er nochmal?
Wie wilde Tiere heißt
wilde
der.
Tiere.
Weil er halt diverse Dinge halt zeigt, die man in anderen Filmen vielleicht deutlich kürzer sehen wollte.
Und so. Ich muss sagen, mich hat der Film von seiner ganzen Idee und auch fast von seiner Inszenierung an Speak No Evil erinnert. Aber ja. Obwohl er wesentlich weniger drastische Dinge zeigt,
ja.
Finde ich ihn viel konsequenter. Aber ich würde fast behaupten, beide Filme verfolgen das Gleiche. Auch so das Unbehagen und auch so den, ich sag fast mal so einen subtilen Terror, den sie so gegenseitig sich so zuspielen. Aber ich finde, hier gelingt es viel, viel besser, weil er braucht diesen Schockeffekt nicht.
Nee.
Und trotzdem, der Film hat einen Payoff,
ja.
Aber der ist nicht so auf Radikalität aus.
Ja, und auch nicht auf so eine Überhöhung. Also
nee,
er bleibt eigentlich relativ am Boden und das hat mir dann auch ganz gut gefallen.
Apropos am Boden, also auch allein diese Eröffnungsszene. Waren das die zwei Männer, die dieses Pferd niedergerungen haben?
Nee.
Das waren andere, oder?
Das waren andere, ja.
Aber man einfach, was man da sieht, es ist total, ich habe das noch nie gesehen.
Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also es gibt halt hier in Galizien und halt gerade bei einer bestimmten Volksgruppe, die dort ansässig ist, gibt es die Tradition, es ist eine Art Männlichkeitsritual, dass Wildpferde oder verwildete Pferde. Ich weiß nicht, wie es hier in Europa ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob noch Pferde.
Aber mach das jede Woche einmal.
Ein Pferd niederringen?
Ja.
Ja?
Im Volkspark, ja.
Und du siehst halt am Anfang in Zeitlupe, wie halt so zwei Typen.
Also, das war im Trailer.
Ja. Das sind die ersten Bilder des Films, wie die halt dieses Pferd niederringen, um ihnen die Mähne oder den Schweif zu schneiden.
Ja, und irgendwie zu brandmarken oder
ja, so. Ja,
und, also, ja. Genau.
Es ist wirklich. Und ich frage mich, was diese Allegorie soll, weil man sieht manchmal noch diese Pferde und ich habe mich gefragt, wer hier dieses Wildpferd ist, das niedergerungen.
Wer sind die es niedergerungen?
Ja, weil es gibt am Anfang eine Texttafel, wo halt diese Tradition erklärt wird und da heißt es, wenn ich mich richtig erinnere, damit die Pferde ein wildes Leben führen können, werden sie niedergerungen, gebrandmarkt und in die Mähne abgeschnitten und dann werden sie in die Freiheit entlassen. Und das habe ich leider, ich fand dieses Bild großartig von der Visualität her, aber ich habe diese Symbolik auch nicht verstanden, muss ich gestehen.
Also ich frage mich, wer hier halt wirklich der Niederringer ist und wer hier halt das Wildpferd sein soll.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Das ist nicht so ganz klar, obwohl dieses Bild vom Niederringen wird halt im Film nachher nochmal aufgegriffen.
Genau.
Also, aber ey, ich muss sagen, ich fand den groß. Ich finde auch hier Marina Foix, die Frau, und Denis Ménochet, beide super.
Ja.
Der Ménochet vor allem. Ne? Am Anfang denkst du dir halt so, das ist so ein Tumbe. Einfacher Typ, der halt, ja, arbeitet. Ein richtiger Arbeiter so, ja. Und dass die halt alles ein bisschen mehr auf dem Kasten hast, erfährst du erst im Laufe des Films. Mhm. Also du erfährst vieles erst im Laufe aus dem Film heraus.
Toll, aber wenn du mit so Figuren wächst und dann vor allen Dingen dann so reingezogen wirst und dann erst auf, finde ich ja geil.
Ja.
Aber es finde ich super. Also schön, tolles europäisches Kino, ne?
Ja.
Absolut.
Und dann machen wir doch gleich mit tollem.
Für einen Oscar, bester fremdsprachiger Film vielleicht. Ich weiß nicht, ob eingereicht wurde, aber.
Ich meine, mit neuen Goyas im Gepäck könnte man eigentlich machen, ja.
Vor allen Dingen wäre es mal schön, wenn das, weißt du, diese Kategorie so ein bisschen mal aufmischt, ne?
Ja. Ja, wo wir aber. Bleiben wir bei Europa. Ein Film, ein Regiedebüt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja, ist
ein Debüt, ja. Kommt jetzt aus England und. Ja, hat mir. Ich hab's also was in diesem Film passiert, hab ich selbst durchexerziert, mehrere Jahre hinweg, aber halt auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich halt gesehen, was meine Tochter in ein paar Jahren machen wird. How to have sex heißt
vielleicht
dieser
auch nicht,
Film.
Weil ich habe das alles nicht durchexerziert. Vielleicht.
Meine Tochter wird das machen.
Okay.
Es geht hier um drei, britische Freundinnen, M, Sky und Tara. Die halt nach Griechenland fahren, nach Malia, um dort mal so richtig die Sau rauszulassen, beziehungsweise sich so richtig das Programm zu erteilen. Und Zielsetzung ist es vor allem, dass Tara, die einzige Jungfrau von den dreien, jetzt ihre Unschuld halt verliert. Und ja, nimm meinen Malle-Urlaub 1994, 95 und 96 und du hast das, nur halt aus der weiblichen Sicht. Und ich fand den Film echt toll.
Ich auch.
Ich muss sagen, ich finde ihn echt klasse. Er macht mir halt scheiß Angst. Wenn meine Mutter, wenn meine Tochter mich dann halt irgendwann in ein paar Jahren fragen wird, ey, ich möchte mit meinen beiden Freundinnen, am besten mit Pippa und, wen nehmen wir noch? Emily.
Ach so.
Ja, Pippa und Emily. Wenn meine Tochter sagen möchte, ich möchte mit Pippa und Emily in Urlaub fahren, weiß ich, ich lege mir diesen Film ein und, nee, den werde ich ihr einlegen und sagen, hier,
ja,
bevor du da hinfährst, guck dir diesen Film an. Und dann bedenk bitte alles, was du da machst. Gern zweimal. Ja, die lernen halt ein paar Jungs im Urlaub kennen, die gehen halt feiern und saufen und so weiter. Und es ist echt am Anfang, es ist erstmal schön.
Ich habe auch gelesen, dass das ziemlich cool sein soll.
Und am Anfang ist halt vor allem auch geil, du siehst halt erstmal, wie sie alle einfach nur saufen und dann am nächsten Tag richtig im Arsch sind, aber trotzdem wieder weiter saufen oder beziehungsweise weiter feiern gehen. So. Und ja, es ist mein Malle-Urlaub, zumindest 95, den ich genauso exerziert habe. Mit der gleichen Prämisse, das war ja auch das Schlimme. Also wir sind ja auch damals in Urlaub gefahren und haben gesagt, wer nicht irgendwie jemanden flachgelegt hat, wer auf Malle war und hat niemanden flachgelegt, war nicht auf Malle. Ja, mit so einem Quatsch bin ich damals halt.
Geil. Aber auch eine geile Prämisse für einen Urlaub.
Ja, es ist die bescheuertste Prämisse, die man haben kann.
Darf ich einmal ganz kurz, bevor ihr eine andere Prämisse bei mir entschwindet, während ihr noch über Household Sex redet, aufs Klo gehen?
Du musst jetzt aufs Klo.
Ja, weil ich sehe, dass bis Ende noch 39 Minuten sind, das schaffe ich nicht.
Ja, dann machen wir einen kurzen Break, den werdet ihr kaum wahrnehmen und Steven geht mal eben kurz für kleine Malle-Urlaube. Danke. So, die Blase ist leer, Steven ist hoffentlich immer noch interessiert und ja, wir waren bei How to Have Sex. Ich finde, es ist Lehrmaterial.
Ja, und es bestätigt mich in so vielen Dingen.
Wie? Also was du
weil
glaubst?
Ich bin das Gegenteil von Schröck. Ich habe das alles nie gemacht. Und wer hätte das gedacht?
Ich bin ich hab keine Partymaus. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich bin auch nicht mit meinen Jungs nach Malle gefahren und dann lief die Wette, wer jetzt jemanden flach legt, der war
nein,
nicht auf Malle.
Pass auf, du musst dir vorstellen, wir fahren nach Malle und dann kommen, alle hatten außer mir die größeren Brüder. Und die kommen natürlich mit diesen Sprüchen.
Wer Malle war und nicht gebombt soll.
Ja, und das ist halt so, die größeren Brüder, die großen Jungs, wenn die halt irgendwie was vorgeben und irgendwas sagen, dann bist du als...
Ja, vor allen Dingen die größeren Brüder, die immer so tun, als wenn sie...
Ja, aber das, ist, sehr, doch die, das ist doch die Idiotie an der ganzen Geschichte.
Ja, genau. Nein, also ich glaube, der Film ist super, aber auch da, ja.
Er ist halt, und irgendwie finde ich, hat er da Ähnlichkeiten zu dem Film, den wir davor besprochen haben, weil der auch nicht so radikal auf eine bestimmte Sache hin zuläuft, sondern es brodeln viele verschiedene Dinge und es werden auch zwischendurch immer mal wieder so gewisse Thematiken aufgegriffen, glaube ich, mit denen junge Frauen sich auch im Urlaub zwangsweise auseinandersetzen müssen.
Abschluss, was machen wir demnächst und so weiter.
Aber auch so, ich finde das Wechselspiel in dem Film so spannend, auf der einen Seite diese starken Frauen zu zeigen, wie sie halt einfach saufen, wie sie sich an Typen ranschmeißen, wie sie bei irgendwelchen ganz komischen Wettbewerben teilnehmen. Ah, das war, also, das fand ich fast verstörend.
Blowjob-Style.
Ja, genau. Das war, fand ich ganz merkwürdig. Und dann aber auch zu zeigen, dass das kippen kann,
ja,
ohne, und ich finde nicht, dass dieser Film den Zeigefinger so pädagogisch erhebt, sondern dass der ganze Film dadurch, wie er erzählt ist, gleichzeitig so eine fast eine Liebeserklärung an dieser Art Urlaub ist. Und allein, was der halt teilweise, wie er mit dem Licht spielt, dieses grelle, ätzende, fast schon
McDonalds-Licht.
Oder Zahnarzt-Licht, dieses ganz kalte und alles um einen herum ist laut und man kann dem nicht entfliehen und so. Und wie die Mädels aber darin aufgehen und da voll Bock drauf haben, man aber auch sieht, in diesem Raum sind manche Dinge, da wird nicht viel gesprochen. Und das ist vielleicht manchmal das Problem, wenn man halt nicht miteinander redet, sondern halt dann auch sagt, das gehört hier halt einfach dazu. Also dieser, was im Urlaub bleibt, bleibt im Urlaub-Gedanke, dass man da dann auch sagt, das lasse ich hier über mich ergehen, was ich woanders vielleicht nicht machen würde oder das nehme ich hier hin und woanders wäre es aber ein Problem für mich. Und dann werden da auch durchaus unangenehme Sachen
genau, weil
gezeigt.
Best Holiday ever! lässt sich halt nicht so gerne in Einklang bringen mit irgendwelchen, sag ich mal, ersten Malen, die vielleicht doch nicht so geil waren, wie alle mir vom ersten Mal erzählen, ja. Oder halt, wenn Jungs dann doch irgendwie ein bisschen fordernder sind und man eigentlich gedacht hat, die sind eigentlich ganz nett und zärtlich und wissen, wie man auf jemanden eingehen muss, damit man halt auch gemeinsam intim wird und so Sachen. Und ich fand aber auch die Dynamik innerhalb dieser drei Mädels immer spannend, weil da ist eine, die ist eigentlich schon erfahren, die hat's gar nicht mehr nötig, irgendwie sich zu profilieren oder sonst irgendwas. Man merkt immer wieder, wie sie halt diese Terra versucht zu, ja, bloßzustellen im wahrsten Sinne des Wortes. Die machen da so Trinkspielchen, never have I ever oder sonst irgendwas so, oder ich hab noch nie, bla bla bla. Und dann kommen da immer so kleine, so fiese oder ätzende Spitzen, wo man halt sich fragt, warum macht sie das? Sie hat überhaupt keine, also sie, man merkt bei dieser, das finde ich auch gut gespielt, man merkt bei ihr so ein bisschen, sie sieht irgendwie eine Konkurrenz in dem jungen Mädchen, das noch keinen Sex hatte. Okay.
Ja, und irgendwann ist nämlich der Punkt, an dem das nicht mehr da ist. Also das können wir ja sagen, die Terra hat ja irgendwann ihr erstes Mal.
Ja.
Und dann sucht sie sich aber andere Punkte. Also dann geht's halt darüber, steht auch die ganze Zeit die Frage, warum haben sie ihre Abschlussprüfung bestanden? Und dann wird das plötzlich zum Angriffsziel von ihr. Und auch das wird, ohne dass man das auf ein Ereignis festlegen könnte, merkt man irgendwie, scheint es zwischen den beiden zu kriseln, aber da wird auch kein großer Krach draus. Also das ist,
es wird gar nicht erst, die Probleme werden einfach nicht angesprochen.
Ja.
Die haben halt keinen Platz in Best Holiday Ever, sondern sie werden halt irgendwie mit Alkohol und Party wie so ein bisschen beiseite geschoben. So. Vielleicht irgendwann sprechen die sich aus. Vielleicht, wenn sie zurück in der Heimat sind, kommt es zur Aussprache. Vielleicht kommt es auch zum Krach. Weiß man nicht. So. Aber im Urlaub machst du das eigentlich nicht. Und wenn du es im Urlaub machst, dann weißt du halt, dann ist der Lagerkoller da, dann ist der Hotelfrieden ist dann schief und so, weißt du? Und da kann ich auch verstehen, warum das Mädchen und das die Kleine, diese McKenna Grace, wie sie heißt.
Das ist fantastisch.
Die ist super.
Ist das die im grünen Kleid?
Ja, das ist die im grünen Kleid. Die erinnert mich ein bisschen an so eine noch kleinere Florence Pugh.
Hab ich auch gedacht. Eine Mischung aus Florence Pugh und die Dame aus Die Vielmerkern aus Fuck You Goethe. Jelle Hase. Eine Mischung aus Florence Pugh und Jelle Hase.
Ich muss ein bisschen an Elsie Fischer aus Eighth Grade denken.
Oh, glaube ich.
Ja, aber ist egal. Auf jeden Fall, die macht es toll. Die macht es wirklich toll. Und ich sehe da so 100% meine Tochter drin. Ich sehe da so.
In ihr?
In ihr, ja. Also.
Dann ist sie aber definitiv die sympathischste von allen.
Hoffentlich. Aber halt auch verunsichert. Weil eben, ey, wir sind jetzt hier im Urlaub, hier sind jede Menge heiße Boys. Wenn du in diesem Urlaub nicht flachgelegt wirst, dann war das kein Urlaub. Weißt du, und diese Drucksituation, diese gesellschaftlichen Konventionen.
Ja, aber das ist ja in England noch viel extremer.
Eben. Und was ich auch cool finde, das ist das, was Antje gesagt hat. Dieser Film versucht nicht irgendwie sehr krass über die ganzen Leute zu urteilen. Selbst die Jungs, die man als zwar schon potenzielle Gefahr irgendwo sieht und wahrnimmt, ja, oder dem man halt nicht unbedingt trauen sollte, selbst die kriegen dann irgendwo noch ein bisschen Verständnis, beziehungsweise sind halt auch nur Boys in dem Alter, die halt glauben, sie müssten so sein. Und das ist ja das Ding. Und ey, wirklich, der Film könnte meiner Ansicht nach an Schulen laufen, um zu sagen, hey Freunde, das kann auf euch zukommen. Und entweder bei euch ist es nicht so und ihr habt Glück gehabt, oder es ist bei euch genauso. Aber dann müsst ihr euch nicht schämen, sondern dann wisst ihr, ihr seid nicht alleine.
Oh, da können wir ja einen Riesenfass aufmachen über Schulerziehung und Schulbildung in Deutschland und wie sehr das von der Realität entfernt ist. Ne? Es gibt jetzt ja gerade eine Riesendiskussion aufgrund dieser neuen PISA-Umfragen, ne? Weil ja Deutschland wieder in allen Kategorien verkackt. Und wer jetzt drüber spricht, und es ist so unfassbar. Es ist also, wie desolat dieses System ist.
Wie hieß der Vokabeltest, den es jetzt gibt? Der durch alle Schulen geführt wird, den müsstet ihr auch gemacht haben, oder?
Ja, och, weiß ich nicht mehr.
Oder ihr?
Das sagt mir gerade.
Nee, es gibt so einen Vokabeltest, der jetzt irgendwie in Hamburger Schulen, glaube ich, oder zumindest in norddeutschen Schulen einmal komplett flächendeckend.
Ja, aber überleg mal, so ein Film, ne? Also so ein Film, um Kinder, Teenager, die jetzt, sag ich mal, in die Pubertät rutschen, wo das jetzt losgeht, zu zeigen, wäre doch super. Mhm. Also, weißt du, also nah am Leben dran, damit die überhaupt ein bisschen was lernen. Aber,
und der ist nah am Leben
der
dran.
Der ist voll nah am Leben.
Also vor allem auch musikalisch, muss ich sagen, hat er mir jetzt sehr gut gefallen.
Ja. Ich habe jetzt zwei aufgeschrieben, sag mir den. How to have sex. Und der erste?
Wie wilde Tiere.
Ja, genau.
Gut, und ich meine, also How to Have Sex, wie gesagt, von mir auch eine Empfehlung, toller Film. Und ich weiß nicht, ob du für den nächsten Film eine Empfehlung brauchst oder ihn vielleicht sogar schon gesehen hast oder ohnehin reingehen willst. Denn jetzt haben wir noch einen Film im Kino, in den habe ich so gar keine Hoffnung gesetzt. Und ich bin erschreckend begeistert. So kann man es, glaube ich, sagen. Ich bin erschreckend begeistert.
Okay. Ja, ich habe ja bei Twitter deine Kritik geteilt mit dem Satz, dadurch, dass dieser Film dafür gesorgt hat, dass ich in einem Musical neben einem begeisterten Daniel Schröcker, hat dieser Film immer einen Platz in meinem Herz.
Ja. Wonka.
Oh. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich wollte hin, am Montag war die Pressevorführung. Ich habe aber von dem lieben Dominik Porschen, der leider heute nicht dabei ist, gehört, wie toll er ist.
Ey.
Das ist toll.
Wirklich, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Aber es sind ja auch die Jungs, die Paddington gemacht haben, eben. Oder? Ja, ey, ganz im Ernst, Paddington haben wir doch jetzt ein paar Mal drüber diskutiert. Paddington 1 und Paddington 2. Paddington 2 ist ja fast besser eigentlich als der erste. Aber was die da schon gemacht haben, wenn die das auch nur halb so hingekriegt haben, dann ist...
Und es ist viel Paddington drin.
Ja,
also man merkt, dass es... Ich habe es beschrieben als, stell dir vor, und den magst du ja auch, stell dir vor, der Regisseur von Paddington in seiner ganzen liebevollen Detailverliebtheit und der Aufrichtigkeit gegenüber den Figuren. Und das trifft dann auf den Bombast von Greatest Showman.
Oh.
In dieser Kombi, mit aber mehr Paddington drin.
Wow, aber das und auch, ja, immerhin, Greatest Showman hat mir auch gut
auch gefallen. Was die Eingängigkeit der Songs eingeht und so weiter.
Scrub.
Und,
ach, geil.
Es ist, es ist die Vorgeschichte.
Und Timothy auch mal.
Er hat endlich mal Spaß bei seinem Job.
Ja, er singt vor allen Dingen, er singt auch aus dieser Dune-Geschichte. Ich bin, ich mache hier für Parfum-Werbung in der Wüste. Und die Locke fällt mir immer ins Gesicht.
Ja, man muss ja manchmal auch mit dem Image gehen, ne?
Ja, klar.
Ist ja verständlich. Aber ich finde auch, er kann gar nicht mal so schlecht singen.
Nee.
Er singt hier eigentlich echt adäquat. Ey, der Film schildert halt, wie Wonka in diese Stadt kommt, in der dann halt auch diese eigentliche Geschichte Charlie in der Schokoladenfabrik spielt. Und er jetzt halt mit einem eigenen Schokoladengeschäft groß werden möchte. Und das Problem ist, er hat nicht mit der Feindseligkeit des Schokokartells gerechnet.
Ja, Geile Idee.
Dass jetzt halt irgendwie alles daran setzt, ihn irgendwie nicht hochkommen zu lassen. Und gleichzeitig hat er halt den Fehler gemacht und hat sich bei einer bestimmten Pension als Gast eingeschrieben, was ihn in eine Art Waschhaussklaverei führt. Ja, aus der er sich halt mit mehreren Tricks befreien kann, um halt jetzt eben im Untergrund seine Schokolade zu produzieren. Und damit seinen Traum zu vollführen oder voll zu verwirklichen.
Ey, ganz im Ernst, das ist für mich eine der geilsten Casting-Entscheidungen aller Zeiten. Hugh Grant als Oompa Loompa.
Ja, ich muss aber allerdings sagen, ich hätte ihn im Trailer nicht so verbraten, weil im eigentlichen Film, finde ich, ist er noch gar nicht mal das Zauberhafteste oder das Lustigste oder sonst irgendwas. Also er war da und er war cool. Mhm. Es gibt auch einen Moment, den haben sie noch nicht verraten, aber sie haben schon sehr viel von ihm verraten. Und, das war auf seinem Stuhl.
Ja, ich weiß.
Das ist super. Aber ja, der ist witzig und so weiter. Ich fand es ein bisschen befremdlich mit diesem CGI-Körper auf dem Gesicht.
Ja, er hat das ja, das ist ja über Motion Capturing
entstanden. Genau, ja.
Und es ist ganz komisch.
Es wirkt ein bisschen befremdlich.
Yeah? Okay.
Ja, also Hugh Grant, wie gesagt, er macht das cool und ist es auch fein, aber es ist für mich nicht der stärkste Aspekt des Films oder ist nicht so das, wo ich
sage. Nee, aber das glaube ich auch. Also das habe ich auch nicht so empfunden. Ich mochte das, was ich gesehen habe, hat mir total Appetit auf ganz viel Schokolade gemacht und vor allen Dingen den Film. Weil ich finde, du hast es so schön treffend gesagt, ich finde, du siehst Timothée Chalamet diese Freude an und der hat ja eine Wahnsinnspräsenz und Ausstrahlung. Und ich nehme ihm das hundertprozentig ab.
Ey, und dann kommt halt, da kommen diese ganzen anderen Sachen hinzu, diese Ausstattung, ne? Er hat so einen geilen Koffer, den macht er halt einmal auf, zweimal auf, dreimal auf. Dann holt er hier noch eine Schublade raus, da noch eine Schublade raus. Okay. Und plötzlich hast du wieder so einen richtig vollgepackten Setzkasten wie in Paddington, weißt du? So. Oder halt diese ganzen geilen, kleinen inszenatorischen Einfälle, die Paul King hat, um eine Szene aufzulösen, ja. Das ist großartig, weil er halt oftmals auch, ja, dann eben so ganz einfache Ideen benutzt, anstatt irgendwie große, pompöse, weiß ich, CGI-Bilder oder sonst irgendwelche Settings oder sonst irgendwas Gimmicks zu machen, so. Zum Beispiel, sie denken halt einfach nur nach, das hat man eben gerade in den Trailer gesehen, sie denken über eine bestimmte Sache nach und plötzlich geht das Licht über Wonka an und er weiß, was er machen muss. Aber die Lampe geht einfach nur an. Weißt du, was ich meine? Also so kleine Momente, davon gibt's so viele in diesem Film.
Ach,
und das ist so toll. Und plus diese Ausstattung, plus dieser ganze kauzige Charme und der Humor. Olivia Colman.
Ist wirklich witzig einfach.
Olivia Colman und ihr bavarischer Lustknabe.
Hast du hier die dann hin und her
fahren? Ja. Okay. Ey, das ist so witzig. Die ist so witzig in dieser Rolle, ja. Es macht so einen Spaß. Und ihr Gehilfe, ja, der halt dann irgendwann glaubt, es wäre erotisch, seine Knie zu zeigen. Das ist so gut. Das ist wirklich, das ist so Humor, der ist zeitlos. Der ist nicht abhängig irgendwie von irgendwelchen aktuellen Strömungen oder sonst irgendwas, sondern der ist einfach, im Kern ist es simpel, ganz einfach gestrickter Humor, der für groß und für klein funktioniert. Und ich freue mich drauf, den mit meinen Kindern zu sehen.
Okay.
Wirklich.
Und ich muss noch dazu sagen, auch um nochmal die Parallele zu Paddington zu ziehen. Bei Paddington war ja das Besondere auch, dass da halt einfach nie in Frage stand, dass da ein Bär spricht und so normal durch die Gegend läuft. Und hier hast du das halt auch. Du hast Willy Wonka, der aus seinem Hut einfach immer gerade das zieht, was er braucht. Wenn er erzählt, was in seiner Schokolade drin ist, Giraffenmilch oder die Tränen eines russischen Clowns beispielsweise, du hinterfragst das nicht, weil es ist in dem Moment einfach so.
Geil.
Oder auch, keine Ahnung, dann fliegen sie mit Luftballons weg, zusammen mit Flamingos. Und das sind halt so Szenen, wo man denkt, dass die brauchen keine Erklärung. Paul King schafft das, Welten zu kreieren, bei denen du nichts in Frage stellst.
Nee, aber
das machst
du
hier
glaube,
eben auch nicht.
Und ich glaube, genau, was du gerade sagst, weil er in der Konsequenz halt so klar ist.
Ja, genau.
Na, also ohne, du kannst es nicht vergleichen, aber Maestro, was ihr vorhin erzählt habt, und ein Wonka. Und ein Wonka hat einen ganz klaren Kompass, ne, eine ganz klare Ausrichtung. Und ich finde es geil, was ihr sagt, weil das fehlt mir manchmal auch, dass du so einen zeitlosen Humor hast, der halt nicht gehässig und böse ist, sondern der so universell ist. Weißt du, was ich meine? Also der so frei von jeglicher religiöser, politischer, gesellschaftlicher Strömung, sondern wo du einfach sitzt und sagst so, ey, wow, ich kann da herzlich drüber lachen. Und das fand ich an Paddington schon so mega. Und Maestro scheint ja genau diesen Kompass nicht gehabt zu haben, weil er nicht wusste, in welche, also wie gesagt, der Vergleich hinkt. Aber das, ich freue mich einfach, dass ihr sagt, dass Wonka so geil ist, weil ich mich richtig auf diesen Film gefreut.
Und deshalb ist Paul King eigentlich auch perfekt für Musicals.
Ja.
Weil er eben diese Welten kreieren kann. Und da ist es dann auch, es ist dann halt so selbstverständlich, dass die Leute singen und tanzen. Und es ist, finde ich, so eine Mischung aus, dass dieses Singen und Tanzen halt gerade da ist, weil es ein Musical ist. Und dann wird aber auch damit wiederum gespielt. Und das ist schon alles wirklich
no
sehr
daydream.
Schön.
Ja.
Und das King, ist auch ein Trailer, ne? $3.
Und King Michael Key ist wieder super geil. Also über den habe ich sehr gelacht, aber auch diese drei Schokomagnaten, die sind auch cool. Gerade der Anführer von denen, dieser Longsworth oder so, der macht es wirklich schön, so angenehm böse, beziehungsweise so angenehm fies. Und auch was mich ja als überzeugter Musical-Gegner, was mich da halt wirklich abgeholt hat, ist, kein Song steht auf der Stelle. Kein Song verhandelt irgendwie gerade das Gefühlsleben von irgendjemanden, ohne dass er entweder in der Handlung voranschreitet oder die Handlung voranbringt. Weil das ist ja das Schlimmste für mich, dass wenn du ein Musical hast, und du weißt schon, was irgendwie gerade verhandelt worden ist, und dann kommt noch mal einer und singt einen Song darüber, über das, was man eben gerade erfahren hat. Da krieg ich das Kotzen. Wirklich, da krieg ich Hautausschlag. Und hier bei Wonka, mit jedem Song wird irgendwas weitergebracht.
Ja.
Wird irgendwas. Allein mein Lieblingssong ist momentan Schrubb Schrubb, beziehungsweise Scrub Scrub heißt der. Wie sie sich versuchen, aus dieser Wäschereiknechtschaft zu befreien. Und dann schafft er es halt in diesem Song seine Lösung dafür zu präsentieren, die dann halt auch richtig geil aussieht.
Voll.
Ja, also die dann wirklich wieder dieses, ich finde, der hat, glaube ich, 80 Millionen Perpetuum Mobilis in seinem Film. So, ja, also diese ganzen Maschinerien und so, wie sie alle funktionieren und was weiß ich, das ist super. Und genau sowas wird dann halt in einem Song verarbeitet. Und das ist klasse. Selbst diese Geschichte im Zoo, wo man meint, okay, die steht auch mal eher so ein bisschen dafür, dass sich jetzt Nudel, so heißt das junge Mädchen, das sich mit Willy Wonka anfreundet, die soll jetzt einfach nur dafür sein, um die Beziehung ein bisschen zu vertiefen. Nein, in der Beziehung oder beziehungsweise in der Nummer schaffen sie es dann noch, eben eine wichtige Zutat für eben die Schokolade zu organisieren. Also es steht nie auf der Stelle.
Ach, geil.
Und das finde ich halt
ja, super.
Super. Wirklich einfach super. Ja, ich hätte es nicht gedacht.
Was für ein Master.
Ja.
Dann hätte er das, denn er hätte doch mal verdient, dann irgendwie nächstes Jahr ein paar Preise einzuheimsen, der Paul King.
Ey, kann er von mir aus gerne kriegen. Ich würde nur hinzufügen, ich fand, der Film verliert ein bisschen an Schwung, so ab dem zweiten Drittel, wenn da das große Drama einmal passiert oder passiert ist. Da geht so ein bisschen die Tempokurve runter. Und ich glaube, wer wirklich überzeugter Roald Dahl-Fan ist, der wird hier ein bisschen Schrägheit und Schwärze vermissen.
Das habe ich, wenn ich Kritik gelesen habe, auch halt vorwiegend das gelesen, dass natürlich, vergleich mal den Wonka hier.
Mit dem Tim Burton. Keine Frage.
Und,
der ist viel netter.
Ja, eben, aber ich finde, das ist doch, also wenn ein Paul King, wenn ein Regisseur von Paddington, wenn der sich der Figur Willy Wonka annimmt, ich wäre wahnsinnig enttäuscht gewesen, wenn das nicht eine wahnsinnig liebe, freundliche, nette Figur wäre. Und ich kann Wonka auch komplett losgelöst von der eigentlichen Charlie und die Schokoladenfabrik
geschrieben. Ich glaube, das muss man nämlich machen.
Ja. Ja. Also,
Johnny Depp in seiner Maskerade mit diesem fast Michael Jackson, keine Gesichtskonturen mehr, die gibt's ja ganz viele Einstellungen. Das ist ja fast so ein Psychopath.
Ja.
Ne? Im Gegensatz jetzt auch Gene Wilder ist ja noch netter, aber auch schon mit der einen oder anderen.
Und Gene Wilder guckt halt auch jedes Mal, als würde er gerne mal kleine Kinder annaschen. Mhm. Gut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich war überrascht, wie diese alte Charlie oder Willy Wonka und die Schokoladenfabrik heißt ja, glaube ich, bei uns hier in Deutschland. Der wurde jetzt im Großteil hier in Deutschland gedreht, ne?
Was, der Gene Wilder?
Der Gene Wilder.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ich auch nicht. Also der wurde hier, glaube ich, in den Bavaria-Filmstudios im Großteil gedreht, ja.
Das Einzige, was ich gerne noch wüsste, aber das werde ich am Sonntag herausfinden, wenn ich den Film nochmal gucke, ob die Songs im Deutschen übersetzt.
Das hat mich auch, wurde ich auch gefragt.
Aber wobei, was heißt, ich hoffe, es funktioniert ja auch hin und wieder mal. Ich weiß es nicht.
Also, es kommt zum Beispiel dieser berühmte Song Pure Imagination, ja, den auch schon jetzt das Original benutzt hat oder auch hier Spielberg hat das für Ready Player One auch mal benutzt. Mhm. Da wäre es irgendwie komisch, wenn sie den auf Deutsch übersetzen. Also ich hoffe, sie übersetzt es nicht auf Deutsch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für kleine Kinder dann einfach nicht so cool ist, wenn da die, ja,
die
Untertitel
laufen. Die werden es übersetzen müssen.
Also ich habe ja den Greatest Showman-Vergleich gebracht. Da war es so, da waren die Songs nicht übersetzt.
Oh, okay. Ja, aber Greatest Showman ist aber ja auch eine andere Altersstufe. Ne?
Ja.
Der ist doch ab 6. Und ich glaube, ich sehe das so wie Schreck, wenn du mit zwischen 6 und 12 mit jemandem reingehst und die Songs sind auf Englisch, das ist ja für dich ein kompletter Bruch.
Warten
vor allen Dingen, wenn es auch hier handlungsdriven ist.
Ja. Und wie gesagt, so ab dem zweiten Drittel, wenn einmal so ein großes Drama gezeigt worden ist, dann geht ein bisschen Tempo raus. Und ja, er hat nicht mehr so viel mit Dahl, meiner Ansicht nach, gemeinsam. Womit ich überleben kann, ich habe ja auch geschrieben, für mich fühlt sich das nicht an wie ein Prequel, sondern eher wie ein Broadway-Spin-Off. Und wenn man das so, glaube ich, betrachtet, dann macht der Film alles richtig, was er
ist. Ich glaube, was du gesagt hast, Standalone.
Ja.
Ne? Also es ist nur die Figur, ne, die sozusagen die Inspiration gibt, aber nicht die, also kein Prequel. Ich glaube, das ist fatal.
Ja. Und ich glaube, jetzt an Weihnachten ist es der ideale Film.
Ja.
Mhm. Ja. Ich freue mich auch nochmal reinzugehen. So, ich hoffe, er läuft auch lang genug. Dann haben wir natürlich noch ein paar Streaming- und Mediatheken-Tipps, womit ich jetzt mal direkt mit den Mediatheken-Tipps anfangen würde. Denn wir waren ja bei Weihnachten und da kann man auch direkt mit Bad Santa sich die Weihnachtslaune verderben. Billy Bob Thornton spielt einen, ja, Kaufhaus-Nikolaus, der zusammen mit seinem kleinen, wüchsigen Elfenkollegen, ja, immer wieder in Kaufhäusern auftritt als Santa Claus und Gehilfe, aber eigentlich räumt er nur die Tresore aus von den jeweiligen Etablissements, wo er auftritt. Und ich glaube, es gibt selten einen böseren Weihnachtsfilm als den.
Ja.
Es ist erstaunlich, dass der damals von Disney noch mit rausgebracht worden ist. Also Miramax gehörte damals noch irgendwie richtig gut zu Disney und die waren gar nicht glücklich über diesen Film. Joel und Ethan Coen haben produziert oder waren Co-Produzenten. Und am geilsten ist, die Drehbuchautoren von Cats and Dogs. Kennst du den noch?
Ja, natürlich.
Die haben den geschrieben.
Echt?
Ja.
Okay.
Ja. Gut. So, dann haben wir auf Tele 5 noch ein paar Filme, über die wir schon oft gesprochen haben, unter anderem Own Limit, Andys Lieblingsfilm.
Ich wollte gerade sagen, guckt Andi den nicht regelmäßig?
Ja, Andys Lieblingsfilm. Bradley Cooper knallt sich ein paar Pillen rein.
Ich mag den aber auch.
Ich mag den auch. Inzwischen gucke ich den echt gerne.
Das Buch habe ich damals vor dem Film gelesen.
Ja?
Mhm. Ich fand es schon eine interessante Vorstellung. Ich meine, das ist da auch dieser Film mit Scarlett Johansson, der sozusagen im selben...
Lucy?
Lucy?
Ja, also dieses...
Mehr Potenzial des Gehirns nutzen.
Genau, mehr Potenzial. Und das fand ich super. Ich finde diese Szene am Ende so geil mit Robert De Niro, wo er ihn dann nochmal konfrontiert.
Ja.
Ja, auch sehr gut.
Dann haben wir hier noch Mord im Orient Express. Eine Zugfahrt endet nicht so fröhlich. Jemand wird abgestochen. Und Hercule Poirot, der zufällig im Zug ist, muss ermitteln, ob es jetzt, ja, wer es jetzt war. Sagen wir es so. Gefällt mir deutlich besser als der Kenneth Branagh.
Kenneth Branagh, ja.
Und,
aber weil ich glaube auch, weil diese Inszenierung auch besser in diese Zeit passt.
Das mag sein, ja.
Nee, weißt du, was ich meine? Weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, von der Thematik her in der Zeit.
Ja, ja.
Jetzt, vielleicht ist es auch zu kompliziert gedacht, aber ich finde die Inszenierung auch geil.
Aber ja, ich fand halt bei dem Brenner-Film, habe ich nie ganz verstanden, warum er den inszenatorisch so aufbläst.
Ja, ja, oder das.
Ja.
Genau, der ist so ein bisschen. Ein bisschen low-key,
genau.
Aber passt perfekt dazu.
Ja.
So ein schönes, gut gemachtes Kammerspiel.
Hast du den schon mal gesehen?
Das Original nicht, nein.
Nee.
Ich habe ja stehe ich nicht gerne zu, aber ich habe ja eine Schwäche für die neuen Hercule Poirot-Filme.
Weil,
naja, gerade der zweite, Tod auf dem Nil, der kam ja alle nicht so richtig gut weg. Aber ich mag halt diesen von vielen als hässlich beschriebenen, aber wie ich finde, irgendwie passt dieser sehr, sehr künstliche Look mit diesen sehr schön aussehenden Menschen und ich mag das auch.
Ich finde die Geschichte ja grundsätzlich auch super, weil sie ja auch im krassen Kontrast steht, was du sonst siehst, ne? An Brutalität ist das alles nicht mehr zu überbieten, Thriller und Krimi, und das ist ja brutal im Sinne von, es stirbt jemand, aber es ist ja nicht, hat nicht die Dimension.
Hey. Ich könnte die Filme auch mehr schätzen, wenn nicht so viele andere Faktoren, die nichts mit der Geschichte zu tun haben, darauf einwirken würden.
Achso, okay.
Ja.
Und dann hast du einen Paula Bär Double Feature.
Eigentlich habe ich einen Christian Petzold, Franz Rogowski und Paula Bär Double Feature hier auf Arte, sage ich mal, in Erwägung gezogen. Es läuft zum einen Undine. Das ist über eine, ja, mythologische Figur, gespielt von Paula Bär, die als, ich glaube, Bibliothekarin ist sie, und sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt, beziehungsweise hat noch schwer daran zu knabbern, dass sie halt, wenn sie sich in jemanden verliebt, diesen auch töten muss, laut Sage. Und sie setzt sich jetzt über diese Sage hinweg. Und Franz Rogowski als, was ist er, Industrietaucher,
der Taucher,
glaube ich?
Ja, genau.
Ja, ist der Leidtragende davon.
Ich mochte den.
Ich mochte den auch, aber er hat dieses Christian Petzold-typische Spröde, womit ich nicht so ganz warm werde. Hat mich bei Undine ein bisschen mehr gestört als bei Transit. Transit fand ich tatsächlich etwas besser.
Den habe ich leider bislang immer noch nicht gesehen.
Ja, jetzt kannst du es in der Arte-Mediathek nachholen.
Aber ich habe ja kürzlich den Roter Himmel gesehen. Und wenn ich Roter Himmel mit Undine vergleiche, bin ich eher
bei Undine.
Bei Undine, ja.
Ja. Hier geht's darum, dass Christian Petzold einen Roman verfilmt und einen jungen Mann zeigt, der auf der Flucht vor den Nazis ist. Nur der Unterschied ist, im Gegensatz zum Roman, die Besetzung der Nazis findet im Hier und Jetzt statt und nicht damals 1940 bis 45 so. Und Franz Rogowski nimmt die Identität eines Autoren an, der in Berlin, glaube ich, geschasst worden ist und versucht damit quasi außer Landes zu fliehen. Trifft aber in einer Stadt, in der er zwischenhalten muss, auf die Frau des Autoren, die nicht weiß, dass der Autor gestorben ist, glaube ich. Er ist, glaube ich, sogar gestorben.
Oh, okay.
Ja, und die wird halt gespielt von Paula Bär. Und der Film, wie gesagt, der gewinnt meiner Ansicht nach dadurch, dass eben die Nazi-Diktatur ins Hier und Jetzt verfrachtet wird und man halt feststellt, beziehungsweise man so Parallelen halt auch zu der Flüchtlingsthematik irgendwie sehr leicht herstellen kann, plus halt Franz Rogowski und Paula Bär. Also mir hat der ein bisschen mehr getaugt als eben Undine. Und ein Film, ich meine, ich habe jetzt Transit gesehen, ich habe Undine gesehen, ich habe Roter Himmel gesehen, ein Film fehlt mir noch, das ist der Phönix, das soll der allgemein beste von ihm sein, oder beziehungsweise von denen allen. Den muss ich jetzt noch unbedingt gucken, den will ich noch unbedingt gucken. So, damit wären wir bei Stream It. Genau. Und da haben wir eine neue Premiere auf Amazon. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich hab's nur gesehen. Es kommt jetzt Silber und das Buch der Träume. Das ist wohl ein großer Titel für Amazon. Ist eine Roman-Jugendbuch-Reihe beziehungsweise eine Trilogie von der gleichen Dame, die damals, ich hoffe, das sage ich jetzt nicht falsch.
Nee, Kerstin Gier, die hat Rubinrot.
Okay, und so. Die hat Rubinrot, Smaragdgrün und so weiter gemacht. Und hier geht's um eine junge Frau, Liv, die halt mit ihren Eltern, glaube ich, in eine neue Stadt zieht und nach London Und dort lernt sie einen jungen Mann namens Henry kennen und der gehört zu einem Kreis, die in der Lage sind, luzide Träume zu beeinflussen. Und daraus entspinnt sich wohl eine dreiteilige Geschichte. Ich hab's, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesehen. Ich wollte nur für die Leute, die halt vielleicht die Romanvorlage kennen, darauf hinweisen, dass das jetzt bei Amazon startet. Und ich mochte dieses Smaragdgrün, Rubinrot, Saphirblau, glaube ich. Mhm. Ne? Ich mochte die Filme nicht unbedingt, aber ich hab's mir gern angeguckt. Weil ich fand das irgendwie cool, dass wir uns in Deutschland mal an so ein Thema ranwagen.
Vor allen Dingen, wer da alles rausgekommen ist, ne?
Genau.
An Nachwuchsstars.
Unsere, ja, Gruß geht raus an unsere liebe Kollegin Maria und Janis Niebuhne, ne? Also, das war, glaube ich, mit schon
ein Sprung. Ja, das war auch überraschend, ja, auf jeden ambitioniert Fall. Alles irgendwie. Also, ja. Es gibt Filme, so die Schule der magischen Tiere, wo ja auch immer so die Parallele zu Harry Potter beispielsweise gezogen wird. Da kann dann eher sowas wie Rubinrot als deutsche Variante dessen, muss ich nicht komplett verstecken.
Ja.
Zumindest nicht als deutsche Variante dessen. Aber was ich an dem Projekt, das habe ich lustigerweise heute auf dem Weg hierher festgestellt, weil unser, den hatten wir auch hier schon, Dennis Gansel, ja. Regisseur, der hoffentlich bald wiederkommt. Ich möchte ihn unter Druck setzen an dieser Stelle.
Dennis.
der hat das geteilt bei Instagram, weil er davon so begeistert ist tatsächlich. Und es ist von der Regisseurin Helena Hufnagel, die ich sehr mag. Die hat unter anderem diesen Einmal bitte alles gemacht und danach Generation beziehungsunfähig. Und Christian Ditter hat das Drehbuch geschrieben. Okay. Also eine sehr interessante, wie ich finde, sehr interessante Kombination. Und deshalb werde ich mir das wohl angucken, auch wenn das, glaube ich, nicht so ganz mein Genre ist. Aber
du, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt so mein Fall ist, aber ich möchte da gerne mal reingucken. Mich interessiert das.
Und ich finde, dass Prime, ehrlich gesagt, echt gute Sachen macht.
Ja, hin und wieder schon. Aber ey, es ist ja bei allen so. Hin und wieder kommt mal was Gutes oder hin und wieder kommt auch
der Elvis.
Der Elvis, ja. Baz Luhrmann macht mal wieder den gleichen Film wie immer. Aber diesmal packt er halt Elvis in die Geschichte mit rein. Aber er erzählt eigentlich gar nicht so wirklich die Geschichte von Elvis, sondern eher von seinem Manager. Gespielt von einem sehr komisch gemake-upten Tom Hanks. Ich habe jetzt gerade noch den anderen Elvis-Film, beziehungsweise der andere Film mit der Elvis-Thematik gesehen, Priscilla. Und ich fand schon spannend, wie Sofia Coppola Elvis angelegt hat, gespielt von Jake Elordi in dem Fall. Den kennt man unter anderem aus Euphoria, der meiner Ansicht nach viel zu groß ist für Elvis. Ja. Und jetzt habe ich gestern, läuft der gerade und ist gerade auf Sky auch gestartet. Und ich habe gestern bei Sky nochmal reingeguckt. Und ich finde halt Austin Butler, so gut er das macht oder so gut er da als Schauspieler ist, aber dieses, ich weiß nicht, ich finde, der ist permanent geschminkt, aber halt wirklich so irgendwie rosa.
Aber das finde ich immer die Inszenierung auch von Baz Luhrmann, ne? Dass das alles so, das ist ja fast schon, der dreht an der Farb.
Ja, oder
Sättigungsschraube einfach.
Aber es wirkte halt immer, als hätte er rosa Wangen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und ich war dann doch irritiert, weil Sofia Coppola hat so einen richtig geerdeten Ansatz, so ist alles relativ nüchtern, ja. Und dann kommt halt Luhrmann mit seinem Pomp daher so. Und ey, es ist halt ein Karneval, der halt jetzt hier Elvis zum Thema hat. Ich muss sagen, beide haben ihre Schwächen, irgendwie versuchen sich alle der Figur Elvis anzunähern, aber ich warte noch auf ein vernünftiges Elvis-Biopic.
Aber man auch da mal haben wir drüber gesprochen, genauso wie beim Maestro. Die Frage ist, worauf konzentrierst du dich? Und wenn du dir Biopics überhaupt nochmal, hier Bohemian Rhapsody und dann, was war denn dann, Rocketman, ne?
Ja.
Rocketman ist ja eigentlich der bessere Film.
Fand ich auch.
Ne? Und vor allen Dingen auch die bessere Herangehensweise und hier der...
Die ehrlichere.
Taron Egerton ist ja auch mega. Der hatte nur einfach keine Chance, weil der andere alles überrollt hat, weil die darauf gewartet haben. Aber ich glaube auch bei Elvis, ich meine, überlegt immer, was das für eine Karriere ist.
Ja, ja.
Ne, und auch vor allem mit Priscilla und ne, also die ganze Geschichte.
Aber weißt du, ja, aber Priscilla kommt ja in dem Film gar nicht vor oder kaum vor.
Ja, aber zumindest, also auch nicht in der Art und Weise, wie sie ja eigentlich wirklich...
Genau. Und in Priscilla kommt aber halt die musikalische Karriere von Elvis auch kaum zur Sprache. Also es ist so wirklich, ja, man sucht hier einen vernünftigen oder einen coolen Ansatz, verstehe ich auch, dass man irgendwie was anderes machen will als dieses stumpfe Nacherzählen von irgendwelchen, sag ich mal, berühmten Karriereschritten, die man auch in jedem Lexikon nachlesen kann. Aber ich finde, der Film ist der Figur Elvis nicht nahe gekommen.
Okay.
Also zumindest ist mein Eindruck.
Aber dann sag ich mal, Thriller 40, was ist das, Doku?
Das ist eine Doku zum 40-jährigen Jubiläum des, ja, immer noch meistverkauften Album aller Zeiten. Albums aller Zeiten. Ja.
Das meistverkaufte Albums.
Des
meistverkauften. Nein, ich weiß
es nicht. Ich versuche ja nur, ne, dass mein Deutschkurs nicht ganz umsonst war. So, nein, Thriller 40, ich habe den jetzt halt wirklich bei Letterboxd bei so vielen Leuten irgendwie gesehen, dass sie den gesehen haben. Und ich habe dann gesehen, ah, guck mal, der ist ja bei Paramount Plus. Und der kommt, die kommt auch nicht gut schlecht weg. So, also da viele waren sich irgendwie da, haben sich darüber gefreut. Und deswegen habe ich gedacht, komm, nimmst du es einfach mal mit rein. Wenn wir schon Elvis drin haben, können wir auch den anderen
Den King of Rock und den King of Pop.
Genau. Können wir auch den King of Pop irgendwie benutzen. Und ja, ist halt eine Doku über die Entstehung von Thriller. Und ich finde das ganz interessant. Ich mag ja so künstlerische Prozesse immer sehr gerne sehen. So, und dann haben wir noch einen absoluten frischen Neustart auf Netflix. Ab morgen Leave the World Behind. Den habe ich mir gestern angeguckt.
Oh.
Mit Julia Roberts, mit Mahershala Ali, mit Ethan Hawke und Kevin Bacon spielt auch nochmal eine ganz kleine Rolle. Es geht um die, um das Ehepaar, gespielt von Julia Roberts und Ethan Hawke. Wohlhabend, aber schnauzevoll von Menschen. Und Julia Roberts sagt, ey, ich habe hier so ein Haus, das ist weit ab vom Schuss, aber irgendwie noch an so einer kleinen Stadt dran. Ich will raus, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ich will hier einfach mal ein bisschen abschalten und irgendwie Ruhe haben. Und Ethan Hawke sagt, ja cool, wir haben schon lange keinen Familienurlaub mehr mit den Kindern so. Lass uns da hinfahren. Sie fahren halt in ein wirklich wundervolles, großes, geil ausgestattetes Haus. So, weißt du, so mit so Fernseher in der Wand drin, den du so verstecken kannst und so Sachen halt. Ja, aber dann steht plötzlich eines Abends, stehen zwei Leute vor der Tür.
Ach, ich dachte, ein Hirsch.
Nee, die Hirsche kommen auch noch.
Okay.
Stehen zwei, also.
Aber du das nicht, weil ich habe nicht Bock auf den Film, du erzählst mir ein bisschen die Geschichte, erzählst mir nicht, wie es ausgeht. Okay.
Stehen zwei, also. Kurz nachdem sie da angekommen sind und sich so ein bisschen eingelebt haben, stehen auch schon am Abend stehen zwei Leute vor der Tür. Mahershala Ali und seine Tochter. Und er sagt halt, das ist mein Haus. Ich habe ihnen das vermietet. Ich bin dieser George, mit dem sie hin und her geschrieben haben. Das ist meine Tochter. Und ja, wir sind hierher gekommen, weil in der Stadt gab es einen Stromausfall. Ich wurde am Knie operiert, deswegen kann ich keine Treppen laufen. Also haben wir uns gedacht, vielleicht könnten wir die Nacht hier unterkommen. In dem Haus, in dem Airbnb-Haus, was sie gemietet haben, also was wir sie eigentlich gemietet haben. Und ich weiß, es ist ungeil und so und ich kann das verstehen, aber wir haben gerade irgendwie keine andere Option. Okay, damit geht's los und es ist längst nicht das Ende, sondern beziehungsweise es ist erst wirklich der Anfang, denn nach und nach wird dann rauskristallisiert, warum dieser Stromausfall ist, was in diesem Stromausfall steht, dass dieser Stromausfall noch viel, viel größere Dimensionen angenommen hat und die jetzt quasi diese beiden Familien in diesem neuen Haus erstmal A, erörtern müssen, was überhaupt Phase ist und B, halt auch irgendwie zusammen ein bisschen klarkommen müssen. Und dann stehen plötzlich halt lauter Rehe immer wieder im Garten und gucken sie an. Und sie wissen halt nicht, warum. Und darum geht's halt, das nach und nach zu entschlüsseln. Und es ist halt so ein bisschen Satire, ist so ein bisschen Blick auf die heutige Gesellschaft, ist ein Blick auf die elektronische Abhängigkeit, die wir so haben. Und wird hier und da auch ganz gut gespielt, ist von Sam Esmail, dem Regisseur von iRobot oder dem Showrunner von iRobot, Mr. Robot, Entschuldigung. Und sieht geil aus teilweise, echt schicke Bilder, aber man merkt irgendwie, es sind so 4 oder 5 Kapitel, immer wieder steuern diese Kapitel auf einen großen oder guten Moment zu, aber davor ist halt so ein bisschen Leerlauf. Man fragt sich die ganze Zeit, warum machen die das, was sie da machen.
Aber klingt insgesamt, ich dachte erst, es fängt an wie Barbarian. Aber das klingt ja gar nicht in die Richtung.
Nee, geht gar nicht. Und ich finde den auch wirklich, ich fand den jetzt in Ordnung. Okay, es war jetzt nicht der beste Film, aber der reiht sich ganz gut ein in Netflix. Wir bringen zu Weihnachten des Jahres immer Filme, die so ein bisschen die Menschheit auf den Prüfstand stellen.
Bird Box, an den musste ich jetzt
denken.
Don't
Look Up.
Don't Look Up.
Ach so.
Ja. Okay. Und White Noise.
Ach so.
Ja, also.
Darauf wolltest du hinaus, weil mich hat das irgendwie so auch wegen, ich glaube, da war es Sandra Bullock in Bird Box oder
ja, genau.
Da auch Julia Roberts. Irgendwie musste ich an den denken.
Ja, ich würde den eher so in White Noise und
Don't
Look Up würde ich den irgendwie mit einordnen so. Aber ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste von den dreien Filmen oder welche der beste von den dreien Filmen ist. Die haben alle ihre Probleme und ihre Macken. Aber ich finde, der sieht gut aus.
Wie lange geht
der
denn?
Ein bisschen länger als 2 Stunden, ne? So 2 Stunden 12 oder so. Okay. Und das finde ich halt einen Tick zu lang für den Film.
Aber
das können die sich mal alle vornehmen.
Morgen ist Filmetag im Hause Wessels Escher. Dann habe ich ja schon mal wieder was.
Ja, siehst du.
Cool.
Das ist auf jeden Fall, also ich denke mal, du könntest auch dem einigermaßen gut was abgewinnen. So, ja.
Was nur wichtig ist, ich habe ja, das habe ich hier schon mehrmals gesagt, es gibt ja ein Tier, das kriegen die VFX-Artists einfach seit Jahrzehnten nicht
Rehe
animiert. Rehe. Wie ist das hier?
Ich muss sagen, es gibt tatsächlich auch mal einen Auflauf einer größeren Herde, die relativ nah aufgenommen wird. Und da war ich unsicher, ob das echte Tiere sind oder ob das wirklich CGI ist. Bei manchen siehst du, es ist CGI. Ja,
aber geil, dass du es sagst. Jetzt,
also weil
jetzt
so dran mir ist. Fallen so viele Filme ein, in denen es einfach, also es ist immer das Reh oder der Hirsch. Die sind offenbar einfach nicht möglich zu animieren.
Aber ich würde bezweifeln, dass hier echte Tiere zum Einsatz kamen. Also ich glaube, das waren alles CGI-Tiere und die waren auch in Ordnung. Aber die waren jetzt nicht irgendwie...
Dann bin ich gespannt. Ja.
So, jetzt noch kurz zwei Veranstaltungshinweise. Dann sind wir durch. Am 9.12. gibt es in Berlin im Delphi-Palast eine Wiederaufführung des Zeichentrickfilms Persepolis. Ja, wer den noch nicht gesehen hat, ist vielleicht auch mal eine Empfehlung wert, falls man mal am 9.12. noch nichts vorhat. Und Schauspielerin Yasmin Tabatabai und Journalistin Sheila Beyat werden danach mit über den Leuten über diesen Film diskutieren. Das fand ich mal eine nette Idee. Und ja, wer nicht ohne kann und ihn auch endlich mal auf der Leinwand sehen will, der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten wird im Savoy im Rahmen unseres Filmclubs, beziehungsweise des Filmclubs, wird er gezeigt. Stirb langsam, kommt am 12.12. nochmal im Savoy in der Originalfassung. Und ich liebäugel gerade sehr stark damit, da nochmal hinzugehen.
Ja, schade, dass der, also was heißt schade, ist natürlich super, wenn sie den zeigen, aber das wäre so, das würde ich super gerne mit meiner Mama reingehen, aber dann eher auf Deutsch.
Ja.
Schade. Vielleicht halt noch nicht so. Ziehen ja andere Kinos nach, das wäre ja ganz cool.
Ja. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Steven, bei Antje.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Euch da draußen, danke dem Supporters Club. Ihr habt es vielleicht gesehen, es wurde da unten eingeblendet. Wenn ihr wollt, gerne mitmachen. Und ansonsten sehen wir uns am Sonntag spätestens wieder, wenn ihr wollt. Da machen Steven und Antje und ich nochmal ein kleines Tease-Me. Und ansonsten aller spätestens nächste Woche. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.